Döni. Kennst du das Döni? Vom Döni?
Nein.
Und zwar, Döni hat ja gelernt auf der Domäne.
Also Döni.
Döni ist der Döner auf der
Helmut. Döner. Der Helmut aber. Wir reden über den Helmut.
Helmut ist ja unser Freund und der Cornelis wird jetzt. Cornelis war ja mein Lehrling da.
Ja.
So, und dann hat er erzählt, wie der Kellermeister von der Domäne, heute Hermannsberg, hat dem Lehrling erklären wollen, wie man verbessert. Kennst du die Geschichte?
Knie hoch oder
höher? Knie hoch muscht und der Rest aufgefüllt mit Zugewasse. Dann fragt der Lehrling, ja, Knie hoch, pure Muscht.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Ja, und diesmal haben wir den unterhaltsamen Joachim Heger mit seiner Tochter Rebecca vom Weingut Dr. Heger aus dem Kaiserstuhl zu Gast. Die beiden treffen hier auf Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen. Eine ganz kurzweilige Sendung mit so vielen Geschichten und Anekdoten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Wollen wir eigentlich mal anstoßen, sage ich mal, ja, frecherweise, bevor du trinkst?
Also das darf ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon probiert. Ist das okay?
Natürlich.
Er war so dermaßen
Gäste
delikat.
Gäste dürfen alles.
Er war so delikat in der Nase.
Was haben wir denn hier im Glas?
2020er Riesling Kabinett aus der Drittenheimer Apotheke von der Eva.
Das trinken wir hier immer wieder gern, gell? Das ist ein guter Start.
Das ist so irgendwie als Start so irgendwie und Lust auf Wein und dann kann es losgehen.
Irgendein Freund von mir hat mal das Wort Brause geprägt.
Oh ja.
Die Brause. Nee, aber es hat ja ein bisschen was von.
Ja.
Im ganz positiven Sinn. Also es war sehr als Kompliment gemeint.
Ich bin froh, dass ich das nicht gesagt habe.
Ich sage es alle.
Joachim ist übrigens einer von den besten Witzeerzähler generell.
Ach, geil.
Da war dieser eine Moselwitz, den hast du auch früher immer wieder mal rausgelassen.
Kennst du einen Moselwitz? Erzähl mal einen. Nein.
Das ist ein Ruhrwitz.
Ja.
Okay. Und er stammt eigentlich vom Kellermeister vom Kartäuser Hof. Das ist ja eigentlich gar kein Witz, sondern er hat eine Absage. Und zwar der Ludwig Breiling war der Kellermeister vom Kartäuser Hof. Und haben wir über schlechte Jahrgänge uns unterhalten. Ne? Und die fallen ja an der Ruhr, sagen wir nicht böse, aber die können schon mal deftig aussehen. Da kommt eben der eine Ruhrwinzer zum anderen Ruhrwinzer ins Wein und sagt, und was machen die Öchsle? Ich hatte schon höher Fieber gehabt. Da haben sie aber schlechte Jahrgänge. Und da sagt der eine zum anderen, in manchen Jahren, da hat man ja mehr Säure als Öchsle. In 60 ist besonders schlecht gewesen. Das war das Jahr, wo man die Schwimmbäder gefüllt hat. Wenn da der Refraktometer 50 angezeigt hat, war der muss schon dreimal verbessert.
Auf die Mosel.
Auf die Mosel, auf die Mosel. Also ich merke es jetzt schon, sehr schön, dass ihr da seid. Komm, sag mal was zu dem Wein.
Du hast halt einfach schon mal diese unvergleichliche Nase, die einem dermaßen schon den Speichelfluss animiert und dann trinkst du den und du findest genau diesen Duft in der Aromatik.
Komm, am Gaumen. Einen Mini-Schluck kriege ich schon mal nach.
Wir haben zwar auch ein Programm, aber jetzt wirklich, ich trinke ja eigentlich ausschließlich trockene Weine, aber der dürfte jetzt gar nicht anders sein. Der hat ja eine wunderbare Süße, diese wunderbare Frucht dann am Gaumen. Das,
ja,
ist eigentlich, das kann kein Mensch sonst auf der Welt.
Das ist echt, Mosel ist ganz speziell, ne? Ist einfach anders. Das findet man wirklich sonst nirgends.
Also ich war ja mal in Washington. Da machen die ja auch so einen Riesling, ne? Da warst du bestimmt schon 20 Mal, schätze ich.
Und,
ja, okay, 8 Mal. Und da versuchen die das auch, ne?
Ja.
Aber das kann ich nicht vergleichen. Also ich will jetzt gar nichts weiter sagen. Das kann ich nicht vergleichen.
Nee.
Das geht einfach nicht. Das kann sonst keiner. Aber die Becky hat jetzt auch ein KB gemacht.
Wirklich?
Ja, letztes Jahr. Mhm.
Und?
Winklerberg-Kabinett?
Ja, tatsächlich cool. Schon.
Ja, sehr cool.
Ich dachte, wir brauchen nicht alles.
Wegen Lage vorbei.
Können wir ein bisschen was abknapsen.
Okay, ja.
Aber es ist natürlich was anderes.
Ja, du hast halt dann die Wahl, entweder gehst du dann ganz früh dran, ne?
Mhm.
Und dann hast du natürlich so ein bisschen diese äpfelige, grüne Balance noch irgendwie. Und wenn du halt spät dran gehst, dann wird es halt schon...
Das kann ich, also ja, Riesling, ja, zu spät bei uns, das, ja, kann ich vergessen.
Ja, und zu spät bei euch heißt ja irgendwie Mitte August.
Also ich find, dass der Dr. Heger Riesling, der mir eigentlich bekannte Riesling vom Kaiserstuhl ist, der diese klassische Aromatik vom Riesling, wie er am Rhein wächst, auch aufnimmt. Warum das jetzt ausgerechnet ist, aber mir ist das aufgefallen. Das hat meistens so um die 12 Volumenprozent, ist ganz durchgegoren und hat aber diese ganz klassische, saftig, gelbe, natürlich reif, so ein bisschen korrespondieren vielleicht mit manchen mittelharter Riesling in der Aromatik. Mhm. Das ist schon das, aber es gibt nicht viel Weine am Kaiserstuhl, die im Riesling-Bereich da so spielen, weil ich glaube, es ist einfach eigentlich ein zu gutes Terroir für die Burgundersorten von der Reife her, und der Riesling kämpft da manchmal mit ein bisschen zu viel der Sonne wahrscheinlich.
Ich habe es nur gemeint, weil die beiden sind sich nicht so einig, gell, über das Thema Riesling.
Nee, nicht die beiden, sondern bei mir steht es ja 3-1.
Ja, 3-1 vielleicht nicht, aber 2-1.
Also Rebecca würde gerne verschlanken, gell? Und,
ja, ich glaube, am Ende ist vielleicht für einen Betrieb sinnvoller, wenn man sich ein bisschen mehr fokussiert und vielleicht auch mehr auf ein kleineres Sortiment einfach spezialisiert.
Ich bin beim Thema Profilbildung im Grundsatz eigentlich bei dir. Und trotzdem ist es natürlich immer wieder so, dass es dann Weine gibt, die irgendwie Tradition haben und eine Berechtigung haben. Und das tut dann irgendwie auch weh, wenn man sagt, man verzichtet jetzt darauf. Das ist nicht einfach. Das sind keine einfache Entscheidung.
Das verstehe ich auch. Also ich muss auch sagen, in den letzten 2 Jahrgängen war es auch immer, also ich sag mal 19, 20, muss ich sagen. Da habe ich echt auch gedacht, ach verdammt, der ist jetzt tatsächlich gut. Ja, also ja, da hofft man ja dann immer, dass es halt dann auch nicht so gut ist, damit man auch sagen kann, siehst du, ich denke nur, man muss jetzt vielleicht den Riesling, wenn man einen guten Riesling hat, dann ist es ja schön, aber man braucht jetzt nicht noch da in die Vielfalt gehen.
Das ist gut, wenn wir so Thema über Rebsortenvielfalt haben und was dann das Profil des Kaiserstuhls, weil wir machen dann mit Silvaner weiter.
Ah, sehr gut.
Der nächste. Direkt im Flow.
Ja. Knochen trocken.
Ein bisschen was entschließen.
Aber ich muss jetzt, der Willem Haag hat mal ein ganz großes Kompliment mir gemacht mit dem Riesling.
Ja.
Ich habe den probiert. Den hast du mal nachgemacht. Da konnte ich eine Nacht fast nicht schlafen.
Das war schon, wirklich? Ja. Ging dir das so nach?
Ja, der Willem war für mich halt schon ein großes Idol, ne? Und auch ein guter Freund, war ein guter Typ.
Mhm.
Ne? Ich habe mit ihm die halbe Welt bereist, war in Australien überall.
Aber das hat er bestimmt nett gemeint.
Ja, ja, eben.
Ja, ja. Achso, da warst du vor Aufregung.
Das war so toll, dass er das
damals haben ja nur nicht gesagt, das sagen es alle.
Ja, zum Thema Australien. Ich habe dir auch einmal in Australien getroffen, da war eine Veranstaltung, dann kam dann eure Crew quasi zu unserer dazu, ne? Oder wir haben uns auf der Veranstaltung dort getroffen. Und was lustig war, dann haben wir gesagt, komm, wir gehen mal ein bisschen verzählen. Und dann sind wir um die Ecke in so eine Bar gegangen, haben ein Bier getrunken. Und dann schaltet er sein Handy eiskalt auf Fluchmodus. Meine Familie muss jetzt mal warten. Und dann war er einfach mal weg gewesen. Das hat mich damals sehr
emotioniert. Und zu uns sagt er, hey, stundenlang kein Netz mehr.
Das haben wir aber nicht immer mit dem Philipp noch abends in dieser Bar.
Doch.
Und der Ding war noch dabei, der Steffen.
Der Steffen, der wollte nicht heimgehen, weil er mich nicht allein da lassen wollte.
So, jetzt sagen wir doch erstmal aber, wo ihr herkommt. Ihr kommt aus dem schönen Bad vom Kaiserstuhl, aus Ihringen. Was macht denn die Region aus? Was ist denn da besonders? Wenn man es jetzt nicht kennt.
Eigentlich müsstest du das jetzt erzählen können, weil ihr wart ja Montag da und wart, glaube ich.
Ich mache die Sendung allein, oder was?
Ich weiß nicht, was macht unsere Region besonders? Ich denke, wenn man das erste Mal kommt, so das Großbild ist man eigentlich gar nicht so wow, sondern eher, wenn man mal so ein bisschen in die Ecken schaut und einfach diese kleineren Bereiche so ein bisschen mehr betrachtet, dann ist es einfach eine ganz besondere Region, vielleicht auch von den Menschen her. Es ist einfach ich würde schon sagen, sehr freundliche Region. Also die Leute bei uns sind schon zumindest meistens sehr nett.
Ich find von der Ferne betrachtet, wenn man dann so zum Kaiserstuhl fährt, das ist ja zunächst mal schon erstmal imposant. Ne?
Boah,
das ist dieser Kaiserstuhl, das ist ja schon ein Trumm in der Landschaft. Das ist ja geologisch, ist das ja schon ein Wahnsinn. Also das ist wieder so, da kriege ich schon Gänsehaut. Das ist wirklich, das ist sowas, wo du sagst, okay, na klar muss da Wein wachsen, wenn du so ein Massiv siehst und wenn du dann auch noch weißt, dass die Bodeneigenschaften dann auch wechselnd und besonders sind. Und da ist ja auch, steckt ja auch unheimlich viel Tradition drin. Also vor allem jetzt so in dem Herz des Kaiserstuhls, das ist halt schon so, ja, vielleicht ein bisschen Wiege deutschen Burgunders und so, das sind schon so, das ist schon was Besonderes. Und ich finde auch, dass der Menschenschlag auch was sehr Besonderes ist. Also das ist, die Badener sind schon Typen, das ist schon, und du musst die Leute kennenlernen, um zu kapieren, wie sie es eigentlich meinen, weil das ist nicht immer ganz einfach im ersten Moment, habe ich da Eindruck.
Ja, ich glaube, man braucht so ein bisschen Zeit. Also die Badener sind erstmal so ein bisschen, neue Leute und dann kommen sie noch woanders her und so. Aber wenn sie einmal richtig angenommen haben, dann lassen sie einen eigentlich auch nicht mehr so einfach
Ist ja unser Problem auch in Iringen. Wir sind ja erst seit 1919 in Iringen.
Ihr seid quasi Ringgerutschte, sagt man bei uns.
Mein Großvater kam ja nach dem Ersten Weltkrieg als Stabsarzt in den Ort Iringen. Ne? Wir sind immer noch zugereist. Ne? Das geht jetzt noch mal 300 Jahre.
Und es dauert ein bisschen länger als
das in Rheinhessen. Das dauert halt, aber ja.
Ansonsten seid also jetzt gerade du oder ihr als Familie, die ist sehr stabil. Ich habe gelesen, du schläfst immer noch im selben Schlafzimmer, wo du jetzt bist, du einen Stock runter.
Ja, einen Stock
runter. Aber bis vor 2 Jahren oder so noch im selben?
In dem Raum geschlafen, wo ich geboren bin, genau. Ja. Aber ich war auch mal ein paar Jahre.
Ich wollte gerade sagen, er ist nicht so weit gekommen.
Ich habe auch Frau.
Ist auch mal um die Ecke oder so.
Schon mal, ja. Ich hätte schon mal einen Engel, 2 Häuser weiter. Von hier. Ja. Ne?
Gut.
Aber Iringen hat viele Wirtschafter, also alle Kategorien.
Ist der Genuss, ne? Ist alles so dem Genuss untergeordnet dort, habe ich so den Eindruck.
Ja, und die haben halt in Baden kapiert, dass Dinge auch was wert sind, die auch erhaltenswert sind. Mhm. Das Thema Genusskultur, Essen, Trinken, das ist was, was einfach, also ich meine, du kannst wirklich, also in der Pfalz ist es ja auch zum Teil wunderbar, aber in Baden ist Wahnsinn, wenn, was das Thema betrifft. Und da kannst du halt auch in die normale Dorfkneipe gehen, die immer noch eine Dorfkneipe ist und du wirst dann nicht enttäuscht werden in der Regel. Ja.
Und du merkst natürlich die Nähe zum Elsass und wir sind ja genau in der Mitte zwischen Schwarzwald und Vogesen. Genau mitten drin ist der Kaiserstuhl. Da war ja früher dieser Oberrheingrabenbruch und genau an der Bruchstelle gab es Vulkanismus dann und da gab es eben den Kaiserstuhl, den Thuniberg und auch den Nimberg oder Mais, sind 3 kleine Hügel entstanden, die jetzt alle dann auch Wein Anbaugebiete geworden sind.
Wenn man da bei euch steht, ihr habt euch ja viel Zeit genommen, seid mit mir ein bisschen rumgefahren. Also allein der Blick ist schon, wir standen da am Winglerberg, der Blick da raus. Also
ins Elsass, ne?
Ins Elsass, Freisach und dann, was hast du gesagt, da fängt die burgundische Pforte an, ne?
Wir sind da direkt an der burgundischen Pforte, wo natürlich dann eben diese warmen Winde immer wieder
zu euch direkt in die Lagen tragen.
Zum Kaiserstuhl dann.
Und jetzt der Kaiserstuhl in der Weinlandschaft, wofür steht er so? Burgunder ja, halt
schon
eigentlich,
für
da?
Burgunder, obwohl ich sage, es wachsen auch eben interessante Rieslinge, seit es unseren Betrieb gibt. Aber auch speziell Iringen.
Ja, so, den haben wir jetzt im Glas, jetzt müssen wir noch mal probieren, gell?
Jetzt haben wir ja diesen Pferd Willi.
Ach, das ist jetzt schon das Pferd Willi.
Pferd Willi, ich muss mal gucken, ich habe
Willi dabei. Ja, bitte. Du hast ja schon was vorbereitet.
Und Willi ist ja ein externer Mitarbeiter, also er gehört dem Stefan Danseisen und seiner Frau Kerstin.
Ist der blondiert, der Willi?
Nee, das ist ein bisher
alles. Immer zum Friseur, immer Montag.
Er hat jetzt noch ein Nachwuchspferd, also Willi ist ja schon 9 oder 10. Und jetzt gibt es noch einen zweiten, der ist Vincent. Mhm. Und die Kerstin Hüppel, das ist die Ehefrau von Stefan Danseisen, das sind Pferdeliebhaber. Und irgendwann kam die Kerstin zu mir und hat gesagt, sag mal, können wir nicht für euch einen Weinberg bewirtschaften mit Pferden? Da haben wir am Anfang gedacht, naja, also,
Muss das sein?
Und dann haben wir aber gerade einen Silvaner gekauft. Ein Weinberg, uralt, dicht bestockt, also im Prinzip kannst du eigentlich noch mit so einem Einachs im Solominer kannst noch durch oder mit der Handraube. Ne? Und dann haben wir gesagt, das wäre doch was. Bodenbearbeitung, mehr kann er auch nicht machen. Also er entblättert jetzt nicht ganz genau und
Gipfel kann er nicht.
Aber Bodenbearbeitung und das sind härtest gesottene Fendfahrer dann stehen geblieben. Und gesagt, das habe ich auch noch machen müssen als junger Mensch. Und dann sind sie völlig ergriffen, wenn Willi dann vor sich hin stapft. Das ist schon ein großes Erlebnis.
Ihr habt mir ja auch einen Weinberg gezeigt, wo er gerade frisch drin war. Oder,
genau,
oder
das war, wo dieser Silvaner wächst. Genau.
Ah ja, der war gerade der Boden ordentlich.
Aber das sieht man, ne?
Das sieht man, ja. Mhm. Das war schon.
Sieht irgendwie so ein bisschen wilder aus, wie wenn man Stöcker durchfährt.
Aber wir haben natürlich nicht nur jetzt die Bodenbearbeitung gemacht, sondern der ist praktisch nicht filtriert, nie gepumpt, spontan vergoren, großes Holz, was, also ein Retro-Wein, ne? Total trocken. Also sonst kannst du ja nicht einen Wein unfiltriert füllen, hat BSA, also malolaktische Gärung gemacht, also keine Äpfelsäure mehr. Und dann haben wir ihn auch noch mikroskopiert, damit nicht noch, doch noch was passiert auf der Flasche. Dann haben wir uns abgefüllt. Und er hat auch anstandslos die AP.
Wenn der das alles so gemacht hat, schenke ich mal nochmal schnell.
Ja, genau.
Nochmal drüber gucken.
Und die Reben sind 55 Jahre alt. Also Alter. Alter.
Also Alter auch Jahrgang 2020?
2020, ja.
Was sowieso ein wunderschönes Jahr ist.
Ne? Und halt jetzt
wirklich. Ganz die Seidigkeit vom 20er Jahrgang findest du jetzt da drin auch wieder.
Ist vor allem
ein reifes Jahr, aber trotzdem fein und seidig. Mhm. Und das ist eigentlich das, was 20 ausmacht.
Kann man, wenn du sagst, der 20er Jahrgang, meinst du damit Rheinhessen und Baden oder unterscheidet sich das?
Man muss unterscheiden, weiter im Osten trifft es dann oft nicht so. Also bei den Franken ist es oft schon so, dass das Wetter dann wirklich ganz anders war. Die haben dann manchmal eher ähnliche Erlebnisse wie die österreichischen Kollegen in der Ernte. Also eben einfach mehr Kontinentalklima, teilweise auch der Einfluss aus dem Osten dann da ist. Und bei uns ist eigentlich schon so, dass wir meist sehr stark von dem Wetter, was über den Atlantik kommt, geprägt sind. Mhm. Und sei es entweder stabile Hochdruckgebiete oder eben halt dann auch der Tiefdruck mit immer wieder neuen Niederschlägen, wenn es so sein soll. Und insofern ist es tatsächlich so, dass man selbst vom Burgund bis zu uns oft Dinge nachvollziehen kann. Mhm. Das ist aber kein Gesetz, das kann auch mal anders sein. Ja. Aber so im Generelle.
Seid ihr einverstanden, was er da so sagt?
Ja, ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, es hat sich in den letzten Jahren noch mal ein bisschen in
Frage gestellt, was der Philipp sagt.
Also früher so fand ich, gab es irgendwie größere Unterschiede. Jetzt ist, finde ich, irgendwie homogener geworden.
Heute ist es so, wir haben natürlich schon unsere unterschiedlichen Termine, wann es mit der Ernte losgeht, aber das liegt enger zusammen als früher.
Also zum Beispiel 94 war doch so ein Wahnsinnsjahr an der Mosel, ne?
Ich kann jetzt auch vor meiner Zeit, aber...
Mit dem Telefonjoker, Eva, mal kurz anrufen.
Nein, zum Beispiel 2006 war an der A war das ein super Rotweinjahrgang. Mhm. Bei uns haben wir eigentlich überhaupt kein großes Gewächs. Also es gab große Gewächse, aber wir haben gar keins gemacht, weil es einfach so schwierig war.
Ja, in 2006 waren nur die nördlichen Regionen überhaupt einigermaßen glücklich. Je weiter man nach Süden kommt, desto schwieriger war es, weil einfach Wärme, Feuchtigkeit, wo dritt ist so, boah, das war, also 2006 war,
das war schwierig.
Viele fanden 22 jetzt auch nicht so cool zur Lese, oder?
Ach nee, das 22, ich meine, das ist ja immer so, je weiter man von der Ernte weg ist, umso größer macht man es. Das ist ja unser Naturell, sage ich mal, aber nein, am Ende... Ich glaube, wir sind, glaube ich, alle versöhnt mit dem Jahrgang, weil klar, es war ein trocken heißer Sommer, der hat natürlich ein paar Herausforderungen gehabt, dann bist du in diese Ernte reinmarschiert und wusstest, was deine Aufgabe ist, dass du eben halt auch zügig dran gehen musst und die Trauben waren gesund und das ist, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Punkt, um Qualität zu bekommen, das ist das Wesentliche und dann musst du halt einfach gucken, dass du den richtigen Rhythmus findest, dass du die Sachen dann reinholst, wenn es gilt. Und das war so ein bisschen am Anfang der Ernte die Aufgabe. Ich nehme an, dass das bei euch wahrscheinlich fast bis zum Schluss so das Thema war, dass man so ein bisschen mit...
Hat ja gelernt auch aus diesen schwierigen Jahren 2000, 2006, was war noch, 16 war nochmal, wo der Aumusch und
ja, das Gas ging aber gehen. Dann schon.
Also ja, wir haben es besser im Griff. Ja. Aber 2000 war es zum allerersten Mal, dass wir das erlebt haben. Und seitdem wird es halt früher, man ist parat, man weiß sich mittlerweile zu helfen. Ne?
Wir hatten ja noch gesprochen, gell, weil wir überlegt haben, wann zeichnen wir den Podcast auf. Und ich glaube, wir haben Mitte August angefangen, ne? Tatsächlich.
Also wir haben Vorlesen gemacht bei uns in den Warmlagen, also für Sektgrundwein. Und da waren wir schon bestimmt 14. August.
Ja.
Und da waren ja, ich glaube, es waren 8 Wochen lang oder so 40 Grad bei euch da locker. Ne?
Ja, also unsere Jungs draußen haben schon gut einen weggeschwitzt. Ja. Also
ja.
Ja, wobei
ihr habt auch nachts geerntet,
ja.
Ne?
Ja,
genau. Ja, auch verrückt, ja. Ja.
Also das haben wir dieses Jahr das erste Mal gemacht. Wir haben dann extra Stirnlampen gekauft. Und,
ja. Das ist schon krass.
Ja. Das war krass, aber ehrlich gesagt war es viel super angenehmer. Office. Also wenn du halt nicht den ganzen Tag dir irgendwie nur Gedanken darüber machst, wie du jetzt irgendwie den Tag überlebst.
Ja, und vor allem die Musttemperaturen.
Ja, es kam halt alles dann mit 18 Grad rein. Und es war teilweise schon relativ warm, dafür, dass wir ja auch nachts gelesen haben. Und wir konnten dann halt auch um 11 aufhören, oder das heißt mal 1 Uhr gewesen.
Mhm. Dann war es aber schon warm. Dann kann ich abends immer richtig...
Ja, also ich muss sagen, um 3 Uhr zu lesen und dann bis abends. Und das war dann schon hart.
Wir sind schon müde, ja,
also man merkt es dann schon, das kann man nicht also so lange
durchziehen. Also gehst du deshalb nicht um 8 ins Bett?
Nee.
Ja, ist klar.
In der Theorie schon,
aber... Ich war mit Lesen 2 und dann hat es der Keller... Schicht noch eingeführt. Ne?
Also das habt ihr jetzt in den ersten 2 Wochen dann? Oder
nein, wir haben schon bestimmt 3-4 Wochen, aber dann haben auch die Leute irgendwann gesagt, müssen wir das noch lang machen und so.
Ja, Pino ist halt.
Aber hätten wir nur 5 Stunden lesen können am Tag, ist halt auch nicht so optimal.
Der Stein heizt sich halt auch noch zusätzlich auf, oder? Da an diesem Winklerberg, das ist ja beeindruckend. Ich fand es total beeindruckend, mit euch da zu stehen. Das ist ja wirklich so
Er wurde mal beschrieben beim Hornickel. Früher gab es ja mal den Weinbuch vom Hornickel. Wie eine mächtige Bastion erhebt er sich aus der Rheinebene empor, also der Winklerberg.
Ja.
Und sieht auch aus wie eine Feste, weil er von Mauern gestützt ist und alles. Und dann haben wir immer mal Leute gehabt, und die haben dann auch schmachtend vor dem Abschluss. Dann hat man die da hingeführt. Das ist wirklich ein Erlebnis. Ne?
Wenn ich das hätte machen sollen, hättest du mir sagen müssen. Da brauche ich Anweisungen zu.
Ja, wir dachten, das wäre klar.
Ach so, so.
Ich dachte, du kennst die ganze Woche. Ja,
Mensch, Mist.
Vorbereitung ist alles.
Ja. Nee, aber es ist auch landschaftsprägend. Ne? Ja. Das sind die einzelnen Lagen, da Schlossberg und Winklerberg und die Obrotweiler, wo du gelernt hast, Eichberg, Kirchberg, Hengeberg.
Warst du beim Salbei gewesen, oder?
2014. Aber ein Jahr und dann war sie an der Aach.
Bei der Maike.
Maike Meyer-Nekel.
Genau, ja.
Genau. Und die Maike war ja bei dir in der Ausbildung. Das ist nämlich ganz witzig. Wie viele junge Menschen hast du bei dir da durchgeschleust? Über 150?
Ich glaube, über 170 waren es. Manche sind sogar was geworden.
Ja, also wir hatten schon viele hier am Tisch, die bei dir Ausbildung gemacht haben.
Ja.
Und gerade bei der Maike war das ganz witzig, weil die hat mir erzählt, oh, ich wollte eigentlich erst nicht so und so. Und dann hat der Papa das, glaube ich, organisiert, ja, dass sie zu dir kommen kann.
Du kennst doch die Maike.
Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, und als ich dann da war, bei Hegers, da wusste ich, das will ich machen. Das ist so toll. Was machst du mit dem? Was passiert da? Das ist
ich mach's ja nicht mehr. Becky ist halt so.
Na gut, aber die 170 Mal da.
Aber ich denke jetzt mal so, oder ich sag euch das mal, beim Heger lernen und trotzdem gut werden, das ist die Challenge. Dann bist du wirklich gut. Nee, ich denke, das ist halt ziemlich interessant. Wir haben Direktzuglagen, Steillagen, wir haben Holzfässer, Barrikfässer, Tanks. Also man kann, denke ich, wenn man will, kann man sehr viel mitbekommen. Aber es gab sicher auch welche, die unzufrieden waren. Manchmal haben wir auch zu viele Lehrlinge gehabt in einem Jahrgang. Also jetzt haben wir noch zwei oder drei immer. Ne?
Okay.
Und dann kriege ich auch viel mit. Man muss ja alles machen. Wenn sie nicht gerade Berufsschule haben, das ist so ein Lieblingsthema von mir, dass sie dann mitten in der Ernte müssen in die Berufsschule gehen. Das finde ich dann manchmal nicht gerade hilfreich, weil du machst ja während der Lehre machst nur zwei Jahrgänge mit. Ne? Und du lernst ja Meister beim Herbst.
Ja. Ah ja, klar. Und es ist tatsächlich mittlerweile so, dass auch diese Koordination mit diesen Berufsschulen fast unmöglich ist. Dieses Jahr war das Glück, dass die offiziellen Herbstferien so spät waren.
Okay.
Und dadurch hat es dann trotzdem funktioniert, weil die dann in ihre Taktung eingesehen haben, das können sie jetzt nicht bringen. Also sie können jetzt nicht sagen, die Schulzielen sind durch, weil dann wären die halt die Hälfte von der anderen nicht da gewesen. Insofern war es dann tatsächlich so. Also wir hatten einen Azubi, war in der zweiten Erntewoche komplett nicht da. Aber der Mosel-Azubi hat es tatsächlich geschafft, die komplette Ernte mitzumachen, weil die Moselaner gesagt haben, okay, eine Woche.
Aber so muss es ja auch sein,
okay,
oder?
Okay.
Ja, genau.
Habe ich aber auch schon anders erlebt.
Bei uns war es mitten in der Diesel.
Ja.
Beide.
Ja.
Und dann hat es aber in der Woche geregnet, dann war es auch nicht so schlimm.
Wenn ihr jetzt so einen jungen Menschen da bei euch im Weingut habt, merkt ihr gleich, der macht mal was Großes?
Nicht bei allen, aber bei manchen merkt man es sofort. Also aus deinem Jahrgang war da, glaube ich, dieser Axel.
Ja.
Köhler,
ein bisschen älter wie ich.
Also, ein bisschen älter als du. Der war dann auch mit dem Daniel Wagner,
genau,
die waren Kumpels, die waren Buddies. Ne?
Ja.
Und das hast du sofort gemerkt. Der ist leider nicht mehr. Also das war so einer, aber der hat richtig Spaß gehabt. Der war
so
unversaut. Ne? Und dann hat gesagt, die Gelder gab ich mal. Ach, weißt du, so Kopfgelder gesagt, ich schaffe mir Kopfgelder. Und das war der hundertprozentig sicher, dass er das macht. Ne?
Ja.
Und das merkst du dann schon. Bei manchen kommt es dann später.
Mhm.
Und wir verfolgen es ja auch immer, wo sie dann landen. Ne?
Habt ihr mit allen noch Kontakt?
Ich glaube zwei oder drei nicht mehr. Ja. Also der allererste war ja von Wichthofen. Der hieß Schermer.
Der ist aus Westhofen, ne? Der ist aus Dalsen, oder?
Gut, wenn du aus Baden kommst, ist alles
ein Ding. Nee, der kam von Bonn. Der kam von Bonn. Und dann gibt es noch zwei, drei, wo es vielleicht auch mal nicht so funktioniert hat. Da hast du auch mal eine Phase, wo es dann nicht so, wo du nicht auch vom Personalstamm jetzt nicht so besetzt, bis das jetzt jeder entsprechend betreut werden kann.
Mhm.
Und dann hast du halt Spaß auch dran. Dann kippelst du mit denen ein bisschen rum, ne? Und dann guckst du halt, was sie werden.
Ich denke, für die Azubis war es vielleicht ganz schön, dass er eigentlich mit jedem auf einer Höhe ist. Und natürlich muss der Azubi Tanks putzen oder irgendwie, aber er versucht eigentlich schon immer auf der Augenhöhe zu bleiben.
Das ist das Persönliche, das ist natürlich das Persönliche. Und Joachim habe ich es erst mal erlebt beim Feinschmecker Rieslingpreis beim Krautkrämer.
Da haben wir alle kennengelernt, die man noch nicht kannte.
Da bin ich als junger Kerl, Jahrgang 2000 war der aktuelle Jahrgang gewesen. Und da war so die Elite des deutschen Weins, hat dort ausgestellt an dem Abend, wenn dann veröffentlicht wurde, wer den Rieslingpreis gewonnen hat. Und ich war dann damals auch da, aber habe natürlich nicht ausgestellt, weil ich leider Gottes noch nicht zu diesem Kreis gehörte.
Du warst schon Sieger.
Und alle haben mich so angeguckt, was macht denn der überhaupt da? Und dann war ich halt deshalb da, weil ich halt gewonnen hatte. Mit dem 2000er Moorstein war das damals. Und das war, hast du das wirklich so gemacht? Es gab einen Haufen Leute, oh, was will denn der hier? Jetzt muss das jetzt auch noch sein, so ungefähr.
Bei
und,
dir?
Ja, so irgendwie. Also das Gefühl hast du schon teilweise gehabt. Und es gab aber halt auch Leute, die einfach neugierig waren und die Spaß hatten. Und Joachim und ich haben dann hinterher, ich habe dann auch ewig viel zu viel getrunken, wir haben hinterher an der Bar gehockt, Joachim hat einen Haufen Witze erzählt und das war einer der schönsten Abende, die ich in der Weinwelt je erlebt habe. Und das war einfach dieses Kumpelhafte, dieses, wie du sagst, auf Augenhöhe, ja, der Superstar im Wein, ich ein junger Bub und trotzdem irgendwie miteinander dann irgendwie so ganz entspannt dann im Umgang und am nächsten Tag war ich tot gewesen, aber es war Weltklasse und das ist, glaube ich, und ich glaube, dass das, wenn du das so als Azubi über ein Jahr erlebst, dass dein Chef dich ernst nimmt, dich respektiert und dich auch fordert und fördert, dann kann das klasse sein. Das merkt halt nicht jeder. Das ist halt so ein bisschen der Punkt, dass du halt, wenn du als junger Mensch irgendwo hinkommst, du musst auch aufnahmebereit sein, musst halt auch verstehen, worum es geht. Manche landen irgendwo anders, weil sie dann doch andere Vorstellungen haben. Manche kriegen den Zugang für das, was wir machen, halt auch nicht, weil man muss ja eins immer noch sagen, nicht alle in der Weinwelt verfolgen mit dieser Akribie und mit dieser Intensität diese Idee, hochwertige Herkunftsweine zu erzeugen, die einfach was ganz Besonderes sind. Das ist ja auch okay so. Also das,
aber ist man nicht auch ein bisschen enttäuscht, wenn man sich so reinhängt, für jeden wieder neu und dann hast du halt zwischendrin so, wo du denkst, das wird eigentlich nicht gewertschätzt, dass man nicht auch ein bisschen enttäuscht ist?
Also, du meinst jetzt wir von den Lehrlingen oder Lehrlinge von uns?
Na, ihr von den Lehrlingen.
Du, manchmal passt es auch besonders gut. Mhm. Da stimmt die Chemie. Und ich habe auch mal eine Phase, da war man wahnsinnig oft nicht da. Waren wir ja eben da unterwegs und Sachen verkaufen nach USA und weiß ich was. Dann hast du die gar nicht so mitbekommen. Aber meistens halt, ich sage jetzt gerade über die Zeit der Lese.
Yeah.
Da war ich ja immer da dann.
Yeah.
Und da hast du dann plötzlich die Leute kennengelernt. Und deswegen finde ich es halt dreimal so schlimm. Da kann jetzt die Berufsschule nichts dazu, dass ich unter einem Jahr nicht da war. Aber da hast du halt dann abends aber immer noch beieinander gesessen und erzählt
Zeit.
Und gemacht und getan.
Ist die Zeit, wo man sich am nächsten zusammen, kommt. Ja, ne?
Ist die Zeit. Du musst so einen Jahrgang in der Erntemuschel zusammenrocken. Das geht nur zusammen als Team. Du rückst eng zusammen und du musst gucken, dass du zeitlich die Flexibilität hast. Und du brauchst jeden Einzelnen, der mit Bereitschaft, mit Einsatzwille und mit Lust an die Sache geht.
Ja.
Und wenn du ein Team hast, wo alle so ticken, dann ist es ein wunderschöner Herbst, egal wie kompliziert es ist. Wenn du aber dann 2, 3 Stinkstiefel dazwischen hast, die keinen Bock haben auf das Spiel, dann musst du dir was überlegen, damit nicht insgesamt die Stimmung schwierig wird.
Und
für jedes Jahr, in dem es dann klappt, wo die Truppe gut ist, bin ich super dankbar, dass sie mir, das ist bei euch mit genau das Gleiche, ist mir wirklich dankbar, dass es gut geklappt hat. Ich kann es jetzt für dieses Jahr zum Beispiel sagen, war ein schöner Herbst mit dem Team zusammen. Wir haben einen Haufen Bier getrunken, wenn man ehrlich ist, weil das abends irgendwie nach dem viel Saft und so weiter noch mal ganz nett ist. Wir hatten einen jungen Praktikant aus der Steiermark. Weltklasse, das war super lustig. Also wir haben wirklich auch, wir hatten zwar gewisse Verständigungsprobleme, aber sonst war das super.
Der Kniepser muss auch gerade einhaben aus Österreich. Wir hatten ja auch ganz am Anfang, da hatten wir ja nicht unbedingt nur Lehrlinge, da hatten wir dann Erntehelfer aus Brasilien, 2 ganz besonders junge, nicht besonders jung, besonders hübsche junge Mädchen.
Und dann stand ganz Iring im Kopf wahrscheinlich.
Ja, die sind immer außen rumgeschlichen. Dann hatten wir Leute aus Irland, aus England, von Australien, von überall her. Und das ist aber jetzt nicht mehr so, weil wir natürlich jetzt die Leute von Österreich, ist gar nicht mehr möglich, ne, dass man da einfach sagt, da fragt einer, können wir zum Lesen kommen? Ja, bleibst halt. Ne? Dann wurde das irgendwie verrechnet oder es ging vielleicht damals noch. Ich war damals noch nicht in Aufgabe betraut.
Damals wie heute, oder?
Heute eigentlich auch nicht, aber heute weiß ich, dass es nicht mehr geht. Hat man mir erzählt. Und dann war die halt.
Die Rebecca, die sticht immer so ein bisschen so seitlich.
Man muss ja auch bei der Wahrheit bleiben.
Nee, mit Personalwesen habe ich jetzt, ich kümmere mich zwar dann um die Leute, aber mit Personalwesen habe ich da nichts zu tun. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, noch zum Silvaner.
Komm, sag noch mal was zum Silvaner.
Silvaner war mal die Hauptsorte in der Rheinhessen ja auch. Und in Iringen sowieso. Iringen hat 500 Hektar Rebe und über 300 Hektar waren mit Silvaner bestockt bis vor wenigen Jahren. Das heißt, Iringen war der größte Silvanerort in ganz Deutschland. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch so 50 Hektar.
Ganz Iringen.
Durchschnittsalter dieser Anlage so bei Ende 40, Anfang 50. Also es gibt dann wenig Junganlagen, verhältnismäßig wenig. Und deswegen natürlich auch sehr, sehr schöne Weine aus diesen alten Reben. Ich gehe eigentlich nie irgendwo hin oder fast nie, ohne dass ich einen Silvaner noch mitnehme. Obwohl der bei uns jetzt nicht mehr diese ganz große Rolle spielt im Betrieb.
Naja, seitdem Willi jetzt wieder mitmischt.
Aber seit Willi da ist, haben wir natürlich einen Grund mehr, uns wieder mit Silvaner zu beschäftigen. Ist mir übrigens eine ganz wunderbare Esstraube auch.
Ja?
Esstraube, als Esstraube ist er wirklich perfekt, finde ich auch.
Das du machst auch einen Silvaner, oder?
Ja, wobei ich muss gestehen, bei mir ist das Thema leiser geworden rund um die Rebsorte. Und der Silvaner musste zum Teil auch in den Flächen weichen, oft für Burgunder. Silvaner steht bei uns eher so Richtung Hahn und Fuß oft. Der Riesling steht im Berg und das sind heute Flächen, die tendenziell auch für Weißburgunder und Grauburgunder
auch der gute Lage, ne?
interessant sind. Und wenn Silvaner ernst gemeint, dann muss es eine Top-Lage sein und dann muss es klimatisch auch passen. Und ich meine, das ist jetzt ein sensationeller Wein, der zeigt, dass Silvaner auch mit höheren Klimaten zurechtkommt. Weil meine Theorie eigentlich zum Silvaner in Rheinhessen ist, dass wir teilweise ein bisschen das Problem haben, dass es klimatisch schwierig wird. Ja. Mhm. Also die Silvaner bei uns auf dem Lösslingboden, die werden nach meinem persönlichen Verständnis oft auch ein bisschen zu weich. Mhm. Die Säure geht zu weit runter. Und als guter Trinkwein ist das was Leckeres, aber dass du wirklich jetzt dann Großartiges rausarbeiten kannst, schwierig. Jetzt hier sind wir auch vom Boden her sicherlich ein bisschen mit was Steinigerem unterwegs. Ja. Und das bringt dann eben diesen Gegenpart. Du brauchst einen Widerpart. Das ist ja auch in Franken so. In Franken wächst der Silvaner eben auch auf sehr gesteinsreichen Böden. Und wenn dann eben als Widerpart der Boden kommt, dann funktioniert das. Dann macht das Sinn.
Kann das auch sein, dass es daran liegt, dass ihr so alte Reben habt, dass die einfach so gut mit der Hitze klarkommen?
Das spielt sicher eine Rolle, aber natürlich ist auch der relativ früh gelesen. Das Ziel war ja von vornherein, den eben als Retro-Ausbau zu bringen. Der hat ja noch einen Säureabbau gemacht und trotzdem genügend Säure noch drin. Ne? Und dann alkoholisch gar nicht so leicht.
Wobei er hält sich eigentlich auch ganz gut, finde ich. Also zum Beispiel 21 war Silvaner die letzte Traube, die mir geholt habe. Mhm. Und die, klar, 21 war es natürlich jetzt eh nicht so warm.
Aber jetzt ist ja auch gar nicht so warm. Wir sind eher cool klein.
Na ja, klar.
Also ich habe gelesen, Iringen ist die wärmste Stadt Deutschlands. Nicht mehr.
Nee. Wer ist es jetzt?
Ich glaube, Westhoven.
Das hört ihr nicht mehr so gerne.
Oder Dreda.
Wenn, dann Bechstein, Nachbar.
Aber so zum Trocknen, also ich habe gesehen, bei euch hängt schon Bewässerung in den Reben. Gell? Das geht gar nicht mehr ohne.
Ja,
also ist ja nicht schlimm, aber ich frage mal nach.
Nein, wir haben uns natürlich auch darauf eingestellt. Also wir können nicht überall bewässern, weil wir haben jetzt einfach nur die allergefährdetsten Anlage haben wir mit Tröpfchenberegnung zum Teil, auch mit Überholeberegnung. Aber man muss ja auch dann Wasser irgendwie hinkriegen. Ne? Man wird ja oft mal Wasser auch mit Tanks in die Weinberge gefahren. Und das ist schon sehr aufwendig. Ja, aber jetzt die letzten 3-4 Jahre haben wir unheimlich viel Wasser gefahren. Aber es wird sicherlich weitergehen mit der Tröpfchenbewässerung. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer ohne geht.
Jetzt ist ja aber im Sommer dann eigentlich gar kein Wasser mehr da gewesen. Da hast du gesagt, ihr habt aber einen Trick angewandt, weil ihr wart einfach schon vor der Trockenheit. Ne?
Ja, genau. Also wir haben dieses Jahr schon im Frühjahr angefangen zu bewässern. Einfach quasi, als es noch nicht heiß war, als eigentlich die Rebe noch nicht unbedingt Wasser benötigt.
Also einfach einen Grundstock aufgebaut, genau. Der dann letztendlich in dieser
Extremzeit. Ja.
Und die Reben mussten wir eigentlich auch nicht unbedingt nochmal stark bewässern im Sommer dann.
Aber es war so ein bisschen auf Verdacht, oder?
Wenn ja, so will.
Klar. Das hat ja schon gefehlt. Also im Grunde genommen war schon der Kuchen, wie ist die Bilanz. Und dann kannst du es auch, wenn es überhaupt geht. Ich muss jetzt nochmal sagen, wir kommen ja gar nicht überall hin mit dem Wasser, sondern das ist nur ein Teil der Fläche. Was auch gut war, war einfach, dass wir abgedeckt haben mit Stroh oder mit Humusmaterialien. Und das bindet dann schon mal noch Wasser aus der Luft dann auch. Ne?
Passend dazu Gras
im Ofen. Im Ofen, sehr schön. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt es abgedeckt mit Stroh.
Teilweise.
Ja.
Kann schon nicht alles.
Ist das was, was auch wir hier machen oder was man überhaupt jetzt, also so zum Beispiel, dass diese ganzen Aussaaten, die ihr da macht, die Begrünung, dass die zum Beispiel nur gewalzt werden und so, ist das derselbe Grund, dass man sagt, man versucht das Wasser drin zu halten?
Auch, und dann wird ja auch die Bodentemperatur wird ja runtergesetzt durch diese Begrünung, durch die Gewalzte. Ne? Und es wird dann nochmal wie so eine Art Teppich.
Aber prinzipiell glaube ich jetzt nicht, dass es nur bei uns eine Thematik ist mit der Trocknung.
Nein, natürlich
nicht. Nein. Das war so eine offene Frage.
Am Ende natürlich überall da, wo Extremstandorte sind, vor allem auch Steillagen, ist es, weil durch die Sonneneinstrahlung und den steinreichen Boden dann nochmal ein besonderes Thema. Also Beispiel jetzt bei uns in Rheinhessen ist natürlich so jetzt so die Rheinwand rund um Nierstein-Nackenheim so ein bisschen ein Kernthema. Da wird auch sehr viel mit Strohabdeckung gearbeitet. Wasser spielt eine Rolle. Selbst bei unseren tiefgründigen Böden im südlichen Wonnegau ist es so, dass wir dann doch auch an unsere Grenzen kommen. Ich sag mal, wir Winzer sind dem Thema gegenüber extrem aufgeschlossen in dem Sinn, wir wollen ja möglichst naturnah arbeiten. Und wir wollen auch mit der Ressource Wasser so sinnvoll wie möglich umgehen. Mhm. Und deshalb sind wir sehr interessiert an Lösungen zurechtzukommen. Gleichzeitig ist es auch so, dass man so auch mit dem richtigen Augenmaß dran geht. Also in Flachlagen, wo Müller-Thurgau wächst, um den in besonders hohen Erträgen zu ernten, dort zu wässern, macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn. Mhm. Aber überall da, wo etwas sehr Besonderes wächst, ist es vielleicht auch okay, ein bisschen intensiver zu wirtschaften. Mhm. Und das sind so die Dinge, die man auch abwägen muss. Und spannendes Thema. Aber es gibt noch viele andere Themen.
Das wird uns noch die ganzen nächsten Jahre im Zweifel verfolgen.
Ja, das ist, wie professioneller angegangen wird und wie wir in Australien waren. Da haben wir das ja auch gesehen. Da gibt es ja ganze Täler, wo es einfach einen Plan gibt. Und dann haben ja die Israelis, die haben ja diese Tröpfchenberegnung erfunden quasi für ihre Trockengebiete und haben da auch dann Landwirtschaft betrieben. Die waren ja die Erfinder, Gott sei Dank, muss man sagen. Ne? Und das wird natürlich jetzt übernommen. Ich glaube, es gibt ja auch mittlerweile ganz neue Düsen wieder mit viel weniger Wasseraufwand. Also es ist natürlich, will man möglichst wenig Wasser verbrauchen. Und was übrig ist, fließt ja auch wieder zurück. Also wir sind ja direkt über dem Oberrheingraben. Wir sind ja eigentlich über dem größten Wasserreservoir überhaupt.
Am Ende wollen wir ja Natur erhalten.
Eigentlich. Absolut. So, jetzt trinken wir mal die Natur.
Gras im Ofen hat immer eine kernige, ganz frische Säure.
Ah, der ist geil. Oder? Der hat so richtig, der zieht. Ey.
Also es ist ja am Ende
der einzige Wein, wo man ein bisschen die kleine Diskussion hatte.
Gott sei Dank, der einzige Wein.
Das ist ja am Ende so. Ich bin
lass doch mal gerade hören, was Sie für Diskussionen haben. Nee, besser
nicht. Ich wollte gerade elegant drüber weggehen. Aber wenn der Redebedarf ist, gerne. Ja, ich meine, das ist also Grauburgunder mit entsprechender Terroirprägung und das muss gar nicht böse sein. Ne? Also es ist,
das kann das richtig ist gut sein,
oder? Fein, hat Zug.
Darf ich dich jetzt mal fragen, würdest du schmecken, dass das ein Grauburgunder ist, wenn du es blind verkostest?
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ansprechen würde, ist bei 50%. Also es ist schon, wäre gut möglich zu sagen, dass ich in der Burgundergruppe wäre, aber ich wäre nicht beim Grauburgunder. Das könnte durchaus sein. Dafür würde ich wahrscheinlich denken, es ist zu fein, als dass es Grauburgunder sein kann. Ne?
Also das ist jetzt eher ein Riesenkompliment an euch.
Das ist aber auch dieser spezielle Standort. Ne? Das wächst ein bisschen höher. Das ist eigentlich unsere von den großen Gewächslagen die kühlste. Mhm. Und deswegen denke ich, ist auch wichtig, dass wir diese Differenzierung gemacht haben im Winklerberg, weil so wächst der Grauburgunder halt am Winklerberg. Sonst nirgends. Der wächst zwar auch interessant, opulent, kräftig, aber diese sehr salzige, doch eher elegante Stilistik, die ist halt vor allem da hinten.
Ist auch ein beeindruckender Wein, muss man wirklich sagen.
Finde ich auch. Mhm. Ist auch ganz anders. Ich habe schon mal Grauburgunder vom Schlossberg getrunken. Das ist ganz anders. Ne?
Ja klar,
Schlossberg. Aber es ist halt wirklich die Lage im Endeffekt. Also es ist ein bisschen so eine Waldrandlage. Und natürlich kommen die Temperaturen dort auch nicht ganz so hoch. Also wenn wir die Weine durchprobieren, dann ist dieser Typ Gras im Ofen immer einfach da. Das ist schon sehr speziell. Es ist auch einfach eine ganz besondere Art von Wein im Endeffekt.
Wenn wir jetzt sagen, das ist so eine spezielle Lage, die macht das. Und wie viel ist da jetzt die Handschrift? von euch?
Ich glaube, wir versuchen das Terroir herauszuarbeiten, oder? Also natürlich ist schon auch viel Handschrift, aber wir versuchen ja auch durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, dass wir die Lage und das Terroir besonders herausarbeiten können. Und ich glaube, das ist so unser größtes Ziel. Das ist mit Sicherheit bei jedem so das oberliegende Ziel, dass man einfach das Beste aus einer Lage herausholen kann. Für uns ist wichtig, dass wir einfach die Herkunft präsentieren. Es gibt ja oftmals auch das Gespräch, Baden wäre zu mächtig, zu opulent. Wir versuchen da irgendwo so einen Zwischengang oder einen Zwischenweg zu finden. Für uns ist schon wichtig, dass wir eine Frische und eine Kühle in den Wein haben, aber wir wollen die Herkunft eigentlich nicht
Ich glaube, es stimmt halt auch nicht, wenn man in die guten Lagen geht, dass es zu extrem wäre. Also wenn das ist ja letztendlich so,
dass die Alkoholwerte sind genau
das gleiche. Das ist letztendlich die guten Lagen, die zeichnen sich ja durch Feinheit auch oft aus und auch eine gewisse Schlankheit. Und
die fetten Böden, die sind halt heute, die haben 2 Volumenprozent mehr als früher, ne? Weil die natürlich auch eine größere Wasserhaltefähigkeit haben. Also wenn du jetzt zum dritten Mal bei uns zu einer Kellerprobe wärst, was ja noch passieren
theoretisch.
Kann.
Könnte passieren.
Was gut passieren kann. Dann sagst du von dir aus, das ist aber jetzt der Grasebuch. Weil der jedes Jahr wiederkehrend immer diese Charakteristik, dieses ganz salzige und eigentlich etwas andere Bild des Grauburgunders. Oder auch beim Chardonnay oder auch beim Weißburgunder. Wir haben schon 3 Rebsorten.
Ich habe ihn schon getrunken, das gibt es ja gar nicht.
Gutes Zeichen, oder?
Sehr gutes Zeichen. Ich habe das mit der Handschrift deswegen gefragt, weil ich gelesen habe, dass du gesagt hast, wenn man sich als Winzer durchsetzen will, muss die Handschrift erkennbar sein.
Ich meine, sie hat sich ja in dem Fall auch durchgesetzt. Ich sage ja, wir haben mal ganz kurz, wo ich gesagt habe, du vielleicht so und so. Und dann war ich aber froh, dass sie das entschieden hat, weil sie ja diese Konsequenz heute wieder hat, wie ich die auch hatte ganz am Anfang. Ich bin sowieso Typ, der viel probiert, ne? Also der immer vielleicht auch zu viel Veränderung manchmal gebracht hat. Und da ist es ganz gut, wenn sie dann sagt, nee, machen wir es so und so. Dann sage ich, ist in Ordnung.
Also du bist jetzt knapp 2 Jahre bist jetzt im Betrieb, gell? So, und du verantwortest den Keller. Das ist ja schon jetzt bei so einem Weingut, das schon so einen Ruf hat, wo es so tolle Lagen gibt und dann mit so einem tollen Vater, der auch schon so toll vorgelegt hat. Eine Legende. Boah, da kommt man dann da rein. Okay, dann kommt man dann da rein. Bist du da noch frei und machst einfach? Kannst du das wegschieben oder ist das manchmal...
Also ich würde sagen, ganz frei ist man nie, weil es einfach... Es gibt ja einen gewissen Kundenstamm, der einfach da war, der einfach die Weine in die letzten 20 Jahre gekauft hat. Ich glaube schon manchmal, dass man es vielleicht sogar einfacher hat, wenn man einfach bei Null anfängt oder wenn man vielleicht noch gar nicht unbedingt so in den Medien oder irgendwie in der Weinwelt bekannt ist. Aber man hat natürlich auch viele Vorteile. Ne? Also ich meine, unsere Generation kann ja einsteigen, wo schon was ist, wo einfach schon viel da ist und wo auch schon einfach der Grundbaustein gelegt wurde oder sogar schon darüber hinaus. Und von dem her, man hat natürlich schon einen gewissen Druck. Ich fand es am Anfang auch der Gedanke, man macht jetzt ein Produkt oder man macht viele Produkte und die sollen jetzt nicht nur einem selbst, sondern ja auch ganz vielen anderen Menschen schmecken. Und es muss ja am Ende auch verkauft werden. Und da hat man schon einen gewissen Druck, weil man davor sowas natürlich ja auch noch nie gemacht hat. Also klar, man hat irgendwo schon mal gearbeitet, aber die Endentscheidung hat man ja noch nie getroffen. Und von dem her war das schon so ein Moment, wo man sagt, puh, wenn ich jetzt die Entscheidung triff und es gefällt den Leuten nicht, dann steht man erstmal da.
Glaubt ihr, dass so ein Vater-Sohn-Übergang anders ist als ein Vater-Tochter-Übergang?
Ich habe den Vergleich nicht.
Ich frage mich das gerade.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, wahrscheinlich wäre es Vater-Sohn bisschen schwieriger noch.
Da wird man dann eher dann nochmal...
Bei dir wird es schwieriger.
Auf jeden Fall.
Nur mal so.
Haben wir schon mal geklärt, Philipp.
Also, wann ist es bei dir soweit?
Gut, deine Kinder sind
noch meinst, du meinst, dass ich übernehme, es dauert noch ein bisschen.
Du meinst immer noch an Mosel.
Ich frage mich das, wenn ich das bei meiner Frau sehe, die hat ja einen Vater, der auch wirklich eine Persönlichkeit ist, der auch heute noch aktiv im Weingut irgendwie unterwegs ist. Und das waren schon auch Kämpfe, die die Eva hatte, bis dann mal die Akzeptanz war, dass sie wirklich das kann und auch die Entscheidungsfreiheit hat. Und mein Weg war da aus meiner Sicht rückblickend viel einfacher gewesen. Ich hatte einen Vater, der hat mich relativ schnell gelassen und hat gesagt, okay, hat mir natürlich erstmal einen zu Spaten gegeben und hat dann laufen lassen. Ja? Mhm. Und wir haben zwar heute auch immer noch ab und zu mal so ein Thema, wenn es um die Weinbergsbewirtschaftung geht, haben wir manchmal auch ein Thema, wo wir dann mal miteinander diskutieren. Aber das ging deutlich schneller und harmonischer, als das bei meiner Frau der Fall war, wo einfach sie schon einen Kampf hatte, bis dann klar war, dass das ihr Ding ist, was sie da macht. Deshalb habe ich mir die Frage gerade gestellt.
Ich glaube, das liegt eher an der Persönlichkeit vielleicht. Also ich.
Ja, aber du hast ja mit ihm einen Typ, der ja wirklich brutal weltoffen, Kumpeltyp, kommunikativ ohne Ende. Und dennoch ist es so, vom Joachim habe ich schon auch mitgekriegt, dem fällt es auch nicht so leicht zu sagen, okay, jetzt macht die Biggie das. Ist, also ganz einfach ist es nicht, oder?
Nein.
Also ich kann's bin eigentlich zufrieden.
Stets diplomatisch. Es sind ja sogar beide Kinder jetzt im Weingut.
Ja, die Katharina auch. Aber mit der habe ich jetzt nicht direkt zu tun, weil die eben Marketing und Vertrieb macht. Mhm. Also schon auch, ich sehe die auch jeden Tag.
Wir sehen uns alle jeden
Tag. Kann auch sehr gut Wein probieren, war in der Gastronomie früher. Mhm. Also in der
Sterne-Gastronomie,
ein Stern, zwei Stern, drei Stern. Und hat dann aber auch gesagt, sie will jetzt eben auch noch in den Betrieb kommen. Ne? Und jetzt sind wir sowas, was man dann Family-Business
nennt. Ja, und schön. Und eigentlich, was die Weinstilistik angeht, seid ihr euch ja einig, oder?
Im Großen schon.
Dennoch hast du eine Bachelorarbeit, glaube ich, geschrieben darüber, was du denkst, wie sich das Weingut besser aufstellen kann noch zukünftig. Also kann man das so sagen oder verändern kann? Oder?
Wir haben es ja am Anfang schon mal angesprochen mit dem Sortenspiegelleben, mit der großen Vielfalt. Mein Vater ist halt ein sehr harmonischer Typ und er möchte gerne, würde ich sagen, dass jeder die Möglichkeit hat, bei uns seinen perfekten Wein zu finden. Mhm. Und ich bin halt eher der Meinung, dass wir vielleicht uns lieber ein bisschen straffen und einfach mehr fokussieren und wirklich auch die Rebsorten produzieren, hinter denen wir 100% stehen, die wir selber immer uns täglich ins Glas einschenken würden. Aber das ist vielleicht auch eine andere Generation. Ich glaube, in eurer Generation wollte man halt wachsen, da musste man ja auch präsent sein. Natürlich muss man ja auch Geld verdienen auf eine kann man ja nicht immer nur mit seinen großen Gewächse. Dafür sind sie oftmals auch einfach zu anspruchsvoll in der Arbeit. Und das Ziel war, glaube ich, schon vielleicht noch mal ein bisschen anders wie heute.
Du kannst ein bisschen radikaler sein, meinst du jetzt, weil du einfach anders einsteigst.
Ich hoffe, dass ich es kann. Ja. Man wird sehen, ob es funktioniert oder nicht.
Man muss aber jetzt mal die Zeit sehen. Ja. Das war ja dann eben 1980. Mhm. Und da hat ja, ich sage jetzt mal, meine Winzergeneration, haben wir ja großes Glück gehabt, dass der deutsche Wein wurde ja plötzlich interessant. Also mal 5 Jahre vorher hätten wir es gar nicht machen können. Also es war ja genau diese Initialzündung.
Ja, und die kam tatsächlich aus Baden. Ne? Die Badener Weine waren die ersten deutschen Weine, die plötzlich wieder auch...
Trockene Weine für die Gastronomie, ja. Genau. Ja. Das war ja wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Da gab es einen Karl Lioner, da war der Senior Keller, der Wolf Salwey. Da waren viele da, aber bei euch auch Christian Brenner war. Ich hoffe, es geht ihm
Bechstein,
gut. Das war ein super, ganz großer Freund von mir gewesen damals. Und Löwenstein Reinhard war auch damals mit knochentrockenen Weinen. Mhm. Ich habe noch ein paar zu Hause, ne, von Winningen an der Mosel. Mhm. Und da haben wir ja großes Glück gehabt. Und da hat man sich für uns interessiert. Dann haben wir mit Barrique angefangen. 82 war der erste Jahrgang.
Die ersten auch in Baden, die wir.
Ja, mit Rotwein.
Ja.
Der erste mit Weißwein. Also vor uns war auf jeden Fall schon der Keller, aber war auch nicht der erste. Da hat man ja auch wahnsinnig damals argumentiert, kämpfen, diskutieren müssen. Vielleicht waren die Weine auch wirklich so schlimm, wie sie viele gefunden haben. Aber es hat dann so einen gewissen Aufbruch, eine Aufbruchstimmung gegeben durch diese ganzen Dinge. Und das fiel halt in diese Zeit rein. Und dann ging das halt, Philipp hat es gesagt, mit Krautcreme ist man da hingefahren oder mal im Bayerischen Hof nach München. Und das war ja die große, weite Welt. Wir waren ja Landpomeranzen. Ne? Nach Hamburg bin ich gefahren, ich ein großer Händler, Viehhauser damals. Ja, da muss man ja erst mal, muss man sich noch durchfragen, bis man überhaupt dem sein Lokal, das war das Le Canard in der Martini-Straße, es gab ja noch kein Navi und nichts. Da hast du an jeder Ecke erst mal, wo geht's denn jetzt wieder ab? Und mit dem VW-Bus da hoch. Das war eine Tagestour. Und dann warst du das erste Mal in Hamburg. Ohne Eltern, ne, und mit meiner heutigen Frau. Da hast du natürlich jetzt nicht dir Gedanken gemacht, was du jetzt erstmal am Portfolio veränderst. Da hast du einfach mal geschaut, dass du einen interessanten trockenen Wein machst, der zum Essen schmeckt. War wahnsinnig wichtig. Zu was passt denn jetzt der Wein? Und manchmal drohe ich ja auch der Becky, wenn sie jetzt das alles abschaffen will, mit dem Äußersten drohe ich dann. Sag ich, weißt du was? Dann tue ich mich jetzt absplittern und ich mache dann alle die Weine noch, die ihr.
Das
so im Kleinen. Ja, das also so
Mini-Garage.
Garage-Winery. Und dann machen wir, also Spaß beiseite, aber es war, wenn man über diese Zeit spricht, dann hatte man halt auch einen riesen Dusel, dass das überhaupt damals, das wissen die wenigsten, wie das war. Also wir haben damals vielleicht eine Mark mehr bekommen wie die Genossenschaft. Also da war ja gar keine Akzeptanz da, dass ein deutscher Wein überhaupt Geld kosten kann. Und dann natürlich wollte ich dann größer werden, dauernd ausverkauft sein und hast es auch ein Stück weit schon genossen, dass man Erfolg hatte, ne? Auch international. Und dann hast du ja plötzlich von Exportmärkten gesprochen, weil normalerweise hast du mal müssen gucken auf dem Globus, wo die Länder sind. Ne? Ja? Also so war es halt. Ja. Und dann sind ja, ich meine, der Philipp, ich glaube, ihr wart ja schon im Ausland, aber ich war doch nicht im Ausland bei meiner Ausbildung. Ne?
Du warst in dem Zimmer, wo du geboren wurdest.
Aber ich wollte auch gar nicht Winzer werden. Ich hatte ja mal einen Studienplatz in Medizin. Ich wollte ja Arzt werden.
Landarzt.
Gott sei Dank bin ich es nicht geworden.
Ja. Du wärst bestimmt auch
ein guter Arzt geworden. Also, ich wollte gerade sagen, du hättest mit Sicherheit gute Gespräche geführt.
Ja, immer. Auf der anderen Seite bin ich ja froh, dass sie mir auch manche, ich bin ja auch nicht entscheidungsfreudig, das kann man nicht gerade sagen. Ich brauche immer sehr lang und da bin ich manchmal gerade froh, wenn sie sagt, jetzt Klappe, Deckel drauf und gut ist. Ne?
Bist ja auch sehr stolz drauf, dass die Kinder das jetzt machen, gell?
Genau. Das war nicht immer klar, ne? Hat sich ja dann mal überlegt, so sag mal, vielleicht bin ich dann doch der Letzte in der Reihe der Hegers, die Wein machen. Ne?
Was hat er gesagt, als du deine Ausbildung angetreten hast? Wie war das?
Ja, der beste Tag seines Lebens.
Halleluja, da müssen wir gleich drauf trinken.
Das finde ich auch. Ich glaube, es war ein bisschen übertrieben.
Es war auch ein bisschen übertrieben. So habe ich empfunden.
Das stimmt.
Ja. Wie schön.
Also dir geht's gut, Joachim.
Mir geht's so weit. So weit geht's mir
gut. So weit gut.
Also jetzt sind wir nochmal beim Gras im Ofen, ne, und beim Chardonnay. Ne?
Ja, das ist wieder ganz anderer Wein. Aber auch wieder ganz typisch für diese Lage.
Also für alle, die uns jetzt zuhören, die sich beschweren wollen, weil wir hatten jetzt Beschwerden, dass hier so laut geschlürft wird. Schlürfen gehört zum Probieren dazu. Und dann am besten mal in die YouTube. Danke, Philipp.
Philipp hat einen Ruf als Oberschlürfer.
Philipp macht's.
Parallel kann man auch hier noch ein bisschen nehmen. Das ist auch immer schön beim Zuhören. Kenn ich, wenn ich laufen gehe, das höre ich immer. Oh,
genau.
Entschuldigung.
Das mussten wir mal kurz loswerden jetzt.
Auch wieder ganz typisch jetzt für diese Lage.
Das ist auch kühl, aber sehr straight und hat eine enorme Würze vorne. Ne? Also es ist ganz würzig und dann wird es mineralischer. Ne?
Ja. Der war natürlich jetzt Barrikausbau und der andere war großes Baumbarrik.
Aber es ist mit relativ wenigem neuen Holz. Ne?
Ja.
Das ist schon...
Das ist schon von ihr jetzt. Meine hatte mehr Holz, neues.
Ja,
mir gefällt das Stil ganz gut, ja.
Aber das war auch, glaube ich, eine andere Generation. Man hat mit Holz angefangen, dann war natürlich, so ein Barrikfass kostet natürlich einfach viel Geld. Und dann impliziert man ja sofort, okay, neues Holz muss der beste Wein sein. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, den man einfach durchgehen
muss. Das waren aber auch die Vorlieben der Weintrinker, der Konsument. Das war einfach so, es gab eine Zeit, da war einfach ein Chardonnay, der musste ein bisschen... buttrig, vanillig und auch mit Konzentration daherkommen. Das war eine Stilfrage, das war modern. Ja? Das war ganz lang modern und das war ja dann auch die Zeit, wo plötzlich
der Chardonnay aus Kalifornien den Burgundern fast den Rang abgelaufen hat, weil letztendlich das in Kalifornien viel einfacher war, das so zu produzieren. Und das Schöne ist, dass die Renaissance der Herkünfte dazu geführt hat, dass jetzt die Feinheit und die Eleganz und die Länge am Gaumen, die vom Weinberg kommt, einfach wieder die bedeutende Rolle haben. Und dann ist es natürlich wahnsinnig clever, auch im Holz zurückzugehen, um letztendlich dem, worum es geht, mehr Platz zu lassen. Und das finde ich, ist jetzt bei dem Wein sensationell gelungen, weil der Wein, der macht unheimlich Lust auf den nächsten Schluck und ist fast beschwingt und hat eine ganz tolle Mineralik. Also finde ich mega.
Ich finde den auch toll. Im Sommer habe ich ja bei euch ein bisschen probiert. Ich kannte immer nur die Rotweine und ich war total verliebt in diese ganzen Weißweine, in diese ganzen Burgunder. Die haben alle so eine Mineralik, die sind alle richtig geil zu trinken. Da willst du auch sitzen bleiben und weiter trinken.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist schon.
Sie sind halt auch total puristisch und das ist jetzt halt auch wieder. Rebecca hat es noch mehr umgesetzt. Früher war ich dann schon noch mal ein bisschen einfacher dabei. Das hat vielleicht ein hängen geblieben, aber das ist jetzt ein total trockener.
Ja, super.
Ja, du hast, du hast vielleicht auch vor 15 Jahren, 20 Jahren noch mehr, wenn du ein Cuvée gemacht hast und Wein danach gesucht, dass noch so ein bisschen so ein Bums kommt, so ein bisschen ein Kick kommt. Ja? Das ist einfach so, wie die Moden eben dann halt auch im Wein auch spürbar sind. Und wenn ich meine Rieslinge sehe, da war früher für mich die Frucht viel, viel wichtiger. Also intensive, reife, gelbe, satte Frucht, das war in der Anfangszeit war das fast das Wichtigste beim Riesling gewesen. Ja. Und das,
weil da vielleicht auch mehr in die Reife gegangen bist.
Ne? Ja, klar. Also noch mehr dieser Ehrgeiz zu zeigen, dass man richtig reife Trauben am Stock hat, dass man wirklich echt eigentlich eine perfekte Weinbergsarbeit hat darin bestanden, einfach maximale Traubenreife zu erzeugen. Das war auch gerade in den kühleren Regionen natürlich die große Herausforderung. Schafft man das überhaupt? Ne? Und wie hebst du dich ab von dem Normalen über die Konzentration, über die Intensität? Und daher kam dieser Weg letztendlich.
Also ich hatte 85 und 86 hatte ich mal Grauburgunder mit über 15 Volumenprozent.
Jawohl.
Ich glaube sogar mal 16, 4. Da bin ich heute.
Der ist 16, 4.
Und heute so.
Was hat dein Freund Wolf gesagt, damit er damit ankam?
Wolf hat auch solche gehabt. Kirchberg. Ne? Das war halt der andere, da waren wir stolz drauf. Ja. Jetzt haben wir endlich, wow. Ne? Und die Weine wurden natürlich, weil es auch wenig gab davon, die wurden natürlich gehypt und waren toll und sind eigentlich heute auch noch gut zum Trinken. Aber du willst natürlich heute Eleganz und Finesse und ich meine, die Generation von der Rebecca, die probieren ja auch ganz andere Weine als wir damals.
Ja, klar.
Die gehen halt Burgund und dauernd treffen sich, verkostet machen. Und wir sind halt, haben eigentlich unseren Weg auch erst finden müssen. Ne?
Also der Zugang zu all dem, was es in der Weinwelt gibt und wie bunt sie ist, das hat sich alles sicherlich über die Zeit entwickelt. Als ich in Geisenheim war, klar haben wir schon dann auch Probe gehabt, wo wir auch ein bisschen frankophil unterwegs waren, aber das waren nur 5, 6 Leute im Semester, die auf das Thema wirklich Bock hatten. Die meisten waren eher in dem eigenen Bereich unterwegs und mein Güter, wie Dr. Heger waren, als ich studiert habe, das waren die Götter. Ja. Da gab es den Mimus Spätburgunder, was ja nicht der oberste war, aber das war so ein, wenn du mit einer Flasche Mimus auf eine Studentenparty kommst, war schon der Held gewesen, ja, weil das war halt was wahnsinnig Besonderes gewesen.
Aber wie ist das so nochmal darauf hinaus, wenn der Philips auch sagt, dass ihr wart damals die Stars schon. Ich meine, dein Vater hat schon gut vorgelegt, aber das hast du ja dann auch draus gemacht, wenn du dann merkst,
jetzt... Ja, es war mir aber nicht so bewusst, dass ich ein Star bin.
Nee, aber wenn man merkt, Mensch, das geht auf, jetzt, da kommt der Erfolg.
Ich sag's ja, alle haben sich dafür interessiert. Plötzlich wollten die ganzen Sommeliers deutsche Weine haben, dann warst du plötzlich, bist du in die Auberginen. Ich weiß noch, wie ich beim Witzigmann die ersten 3 Weine verkauft habe. Jetzt hast du es geschafft, das brauchst du nie mehr, also jetzt bist du ausverkauft. Ne? Und dann ging es natürlich auch wieder, bis der auch wieder was gebraucht hat, weil es kam ja nicht jeden Tag 5 rein, die Negerwein wollte. Ne? Da warst du in Tandes und dann warst du bei dem Herrn Kaufmann da in Grevenbruch, überall. Und die wollten plötzlich deutsche Weine haben. Sommeliers gab es ja früher gar nicht, das ist ja erst entstanden. Jetzt Und von daher waren wir schon in einer sehr, sehr guten Phase drin.
Aber das war schon auch eine Zeit, wo ganz viele, ganz besondere Winzer miteinander connected haben und auch ganz viel erreicht haben.
Ich sag mal so, der Kreis um die Joachim, da sind diese ganzen Jungs von Knipser über Paul Fürst, über Helmut Dönhoff und so weiter. Das ist schon ein erlauchter Kreis.
Naja, da gehörst du ja dazu eigentlich. Ne?
Ja,
den haben wir ja praktisch als...
Habt ihr adaptiert, das Gell?
Also er hat schnell gezündet.
Also vom Prinzip, ich glaube ja, dass wir alle dankbar sein müssen. Und ich finde es so toll, dass ihr dann damit auch Erfolg hattet, weil ihr seid konsequent einen anderen Weg gegangen. Ne? So, und wenn du jetzt sagst, jetzt kommt die Rebecca ins Weingut, Mensch, und die hat das wieder, was du damals hattest, diese Konsequenz, das pusht vielleicht auch, oder?
Und sie ist natürlich jetzt als Mensch auch sehr konsequent. Also, wo ich vielleicht jetzt nicht immer so bin. Ne? Also von da hat sie mir
noch einen Vorteil.
Erzähl doch mal, ich bin jetzt auch gespannt.
Nein, sie ist einfach viel konsequenter als ich. Also wenn jetzt mir einer sagt, jetzt machen wir aber so und so, dann muss ich schon länger darüber nachdenken, ob der vielleicht jetzt auch wieder recht hat. Und wenn sie aber eine Entscheidung getroffen hat, dann steht die.
Das ist cool.
Ihr Schwester oder so, die ist auch so.
Kam sie von der Mama. Von der Mutter wollte ich gerade sagen.
Das ist auch nicht leicht zu Hause, gell?
Ich beklage mich nicht.
Aber Rebecca, erzähl doch mal jetzt konkret die nächsten 5, 6 Jahre Weingut Dr. Heger. Was sind so die Weine, die dich persönlich, wo du sagst, die 3, 4 Weine sind mein Thema, wo ich sage, da müssen wir noch, das will ich als die Weine haben, die im Schaufenster sind. Und wo geht die Ausrichtung hin?
Spezielle Weine könnte ich jetzt so gar nicht. Also ich finde schon, dass wir am meisten Potenzial im Spätburgunder und Chardonnay haben. Also Chardonnay auch gerade jetzt, wenn man Klimaerwärmung oder Klimawandel, weil es einfach eine sehr stabile Rebsorte auch ist und auch man einfach die Säurewerte so auch hat, dass es auch uns Spaß macht.
Ja.
Und Spätburgunder ist so eine Herzensangelegenheit einfach. Ich finde schon auch, dass der Grauburgunder bei uns seine Berechtigung einfach hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Grauburgunder ist per se meine Lieblingsrebsorte. Aber er wächst bei uns einfach sehr gut. Und
eigentlich trinken sie
alle. Alle trinken sie alle, aber offiziell trinkt ihn keiner. Und dann hat man sich das so auch schon so ein bisschen eingetrichtert.
Also Grauburgunder jetzt vom Kaiserstuhl, das ist was anderes.
Finde ich schon auch. Und ich muss sagen, der Grauburgunder wächst einfach extrem gut bei uns. Und es ist unsere wichtigste Rebsorte eigentlich und ich denke, das wird sie auch bleiben. Und so nach dem Studium habe ich den Grauburgunder auch wieder so schätzen gelernt. Einfach weil unsere Weine sind ja schon so ausgelegt, dass sie einfach zum Essen gut passen und der Grauburgunder passt einfach sehr gut zum Essen. Klar, mein Fokus liegt schon Spätburgunder Chardonnay, aber für mich hat ein Grauburgunder einfach eine Berechtigung. Das
ist identitätsstiftend einfach für den Kaiserstuhl, ist ja ganz klar. Logisch.
Ja,
aber du würdest jetzt dann tatsächlich sagen, alles andere brauchst du nicht, sondern... Nee.
Also ich finde...
Okay. Blutdrucktabletten.
Nee. Ich finde ja zum Beispiel, Silvaner hat für mich schon eine Tradition auch. Ich finde, man kann an so Traditionen auch schon festhalten. Es muss jetzt nicht ausufernd sein, aber...
Ja gut, mit Fat Willi, das ist ja eine coole Story. Und das sind so Weine in der Nische, die irgendwie auch ihren Platz verdienen. Ne? Das ist so. Ja,
aber ich brauche jetzt so...
Habt ihr nicht auch Viognier? Habe ich schon gehört.
Haben wir auch.
Was machen wir jetzt mit dem?
Haben wir auch Muscatella, Scheurebe.
Muscatella ist natürlich
Sauvignon
auch. Heger Muscatella ist aber auch ein Klassiker. Das ist, er hat halt schon auch einen Haufen Sachen gemacht.
Ja.
Aber erklärt doch gerade mal, wenn man nämlich auf eure Karte guckt. Also, da gibt es das Weingut Dr. Heger, dann gibt es Weinhaus Heger und dann gibt es Fischer. Mhm. Aber das seid ja alles ihr. Aber was ist denn da jetzt der Unterschied? Erklärt das mal, dass man das...
Ganz kurz.
Ja.
Aulerde 2017. Aulerde. Weil ich habe den jetzt mitgebracht, weil ich finde, die 17er fangen im Moment wieder an Spaß zu machen. Die waren sehr schwierig zu verkosten im letzten Jahr. Die waren richtig zu und jetzt so langsam kommen die wieder und es macht wieder richtig Spaß.
Eigentlich hast du es mitgebracht, um mich glücklich zu machen, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich habe mir überlegt, heute Mittag, was kann ich machen?
So, also. 86 haben wir eben dieses Weinhaus Heger gegründet, wie das halt dann eben anfing mit Erfolg, Nachfrage und so weiter. Und da hat man ja den Schornsteiner und ein paar Kumpels, die Traube erzeuge, die vielleicht sich verändern wollen und die man gut kennt. Da haben wir eben angefangen, so eine kleine Erzeugergemeinschaft zu gründen, das Weinhaus Heger. Mittlerweile sind da auch Weine drin vom Dr. Heger, wenn sie noch jung sind, wenn sie noch nicht das Alter haben, um dann eben erste Lage oder großes Gewächs
werden zu können. Also Dr. Heger ist letztlich
die Urzelle vom Weingut. Mhm,
aber auch Lagenweine vor allem, Ortsweine auch?
Ortsweine haben wir auch.
Okay.
Beim Dr. Also im Endeffekt auch das VDP-Weingut eigentlich, wo wir die gesamte Fläche selbst
bewirtschaften. Und Dr. Heger war ja mein Großvater, der war Landarzt. Und der hat aus dem Hobby raus dieses Weingut gegründet. Den Keller hast du neulich gesehen, diesen Gewölbekeller. Weil er gesagt hat, zum Kartoffeleinmacher ist das ein bisschen groß und mit lauter Stockingerfässer. Philipp wird sich vielleicht, weißt du, überhaupt, du warst noch nie bei mir im Keller, gell?
Ach doch.
Du bist immer noch oben.
Nee, du warst ja schon ein paar Mal bei uns.
Wenn man da in den Keller lässt, ja, komm hier mal rein.
Früher war es exzessiv.
Das muss ich kurz sagen.
Ja?
Keller, alles nass gemacht, Boden nass gemacht. Alte Schule.
Ja, wie sie es gehört. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, warum du das jetzt dem Philipp sagst. Oder?
Du hast nicht alles ausgespritzt, bevor ich da bei dir rein bin. Deswegen habe ich jetzt mal gestichelt.
Hätte mal bei uns gelernt, dann wüsstest du das jetzt.
Wieso wolltest du eigentlich
viel früher schon kennengelernt?
Wieso wolltest du nicht bei Heger lernen? Eigentlich muss ich gerade mal kurz.
Ich glaube, das war mir zu weit weg. Ich war damals tatsächlich, ich habe mir schwer damit getan, Rheinhessen zu verlassen. Und ich bin dann in die Südpfalz gegangen. Das war schon sehr weit für mich.
Okay.
Und da war ich noch in Deidesheim bei Bassermann-Jordan. Und das war gefühlt beides schon irgendwie im Ausland. Aber war gut und hat mich weitergebracht. Und wenn ich meine Ausbildung betrachte, da hätte man mehr draus machen können, auf jeden Fall. Also ich habe ganz viel auch später nachgeholt. Und mein Gott, ich meine...
Aber so geht es doch eigentlich jedem, oder?
Wenn man jung ist, erstmal, also für mich wichtig war, während meiner Ausbildung ist irgendwann dieser Funke übergeschlagen, dass ich gute Wein mache, weil dass ich verstanden habe, worum es da geht, dass ich angefangen habe, selbst zu probieren, dass ich neugierig wurde, wieso ist das so? Und dann irgendwann war das mitten in der Ausbildung plötzlich nicht mehr einfach nur dieser Job und das Handwerk zu lernen, sondern plötzlich war der Wein im Zentrum des Gedankens. Und dann habe ich angefangen, wirklich mit voller Power, mit vollem Wissensdurst auch überall zu versuchen durchzudringen. Und klar, mit Rückblicken würde mir heute sagen, ja, warum war ich nicht da? Natürlich kannst du, aber auf der anderen Seite ist es so, wichtig ist, dass du in deiner Ausbildung zum einen das Handwerk lernst und zum anderen, dass du diese Weinbegeisterung, also wenn du das, was machst, was wir machen, diese Weinbegeisterung, dass der Funke überspringt, dass du merkst, worum es geht. Und wenn du den mal gekriegt hast, dann holst du dir die Informationen über deine Neugierde, die du hast.
Das ist genau richtig. Bei mir kam es ja während dem Studium. Ich habe ja gedacht, ich warte jetzt da mal, bis ich meinen Medizinstudienplatz kriege. Ich habe das ja überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe auch keine Klausur am Anfang geschrieben.
Also ich war dann noch dann da habe ich jetzt erzählt, dass er keine Klausur geschrieben hat am Anfang.
Schon erfahren. Schulisch war es noch nie so der Held.
Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich dann in Geisenheim eigentlich über die Kontakte zum Marcel Tyrell, zum Hannes Schulz, die waren ja alle bei mir im Semester, die Christmann war bei mir im Semester und der Hut, Armin und also ich vergesse jetzt Egon Müller, waren alle bei mir im Raumland, alle bei mir im Semester.
Also eigentlich ein gutes Semester, gut bestückt, sag ich mal.
Ein super Semester, nur der Einzige, der nie da war, das erzähle ich euch ständig, war ich. Und dann hat man sich aber doch getroffen, wenn Fehde, Asta-Fehde oder so, da war ich ja dann da. Und dann gab es aber auch schon mal so Verkostungskreise. Ne? Und dann hast du dich mit denen angefreundet, da ging es natürlich um den Wein. Und da ist es auch entstanden. Und dann habe ich gesagt, du, also jetzt. Und dann plötzlich warst du angefressen. Und das musst du haben, du musst einfach diese Leidenschaft entwickeln, du musst angefressen sein, sonst kannst du es nicht machen.
Trotzdem hast du noch mal kurz so auf Medizin gemacht, gell?
Was ja, einen Tag war ich in Hannover, dann war ich wieder
weg. Ein Tag?
Wieso ein Tag?
Weil die Entscheidung eigentlich schon gestanden, also ich habe den Studienplatz bekommen, ich bin da hochgefahren und habe eigentlich beim Hochfahren schon gewusst, das mache ich nicht. Da hat mir alles gar nicht gefallen, Hannover, war ich völlig unter Wert. Da hat mir die Fakultät nicht gefallen, gar nichts. Hat mir dann auf der Heimfahrt meine Großmutter angerufen, die mich ja immer sehr unterstützt hat auch. Gerade in die Medizinrichtung. Mein Vater war sowieso nicht begeistert, dass ich da, der hat ja immer noch die stille Hoffnung gehabt, dass ich noch in der Betrieb komme, weil wäre sonst keiner da gewesen. Mhm. Und da habe ich die Oma angerufen, voll unterwegs. Also natürlich aus
der Telefonzelle wahrscheinlich.
Ja. Also ich werde es doch Winzer. Und dann hat sich sehr gefreut. Ne? Und ich habe es auch nie bereut.
Das ist eine geile Story.
Aber ich muss noch einmal sagen, der Steuerberater, ich sage, Herr Heger, Sie werden doch diesen Laden, also hätte er können Saftladen, Sie werden doch diesen Laden übernehmen. Bei uns hat es reingeregnet. Und so, doch, ja. Ernst, ich weiß noch genau, ich habe mal eine Presse gekauft, die Scharfenberger, da kam ein Kollege bei mir aus dem Ort und wie der die Presse angeschaut hat, sie einfach runterkriegt. Ich habe mich geschämt. Ne? Das war, boah. Ne? Und so war das. Mhm. Ne? Ich wäre bestimmt nicht jetzt so interessiert gewesen, wenn ich nicht einfach so super interessante Leute kennengelernt hätte. Mhm. Und ich wusste ja gar nicht, wer der Egon Müller ist. Das war mir überhaupt nicht bekannt.
Als du nach Geisheim kamst, bist du halt als Rebecca Heger da angereist. Ne? Das ist dann schon nochmal, das ist dann nochmal plötzlich eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja, wie ist dir jetzt damit ergangen?
Ach, eigentlich habe ich es jetzt nicht unbedingt negativ so aufgenommen, aber ich empfange das auch nicht so, ehrlich gesagt. Also,
das kann ja
auch
was sehr Positives
ja,
sein.
Ja, nein, aber manchmal ist ja auch so, dann ist ja irgendwie vielleicht dann doch ein bisschen mit Neid oder klar, natürlich gab es immer, das ist die Heger, das gibt es immer, aber das war bei mir eigentlich fast in der Berufsschule schlimmer als in Geisenheim, weil halt einfach...
Weil die Berufsschule bei euch ist ja, dann, ne?
Ja, genau. Und da war das dann schon ein bisschen extremer, finde ich. Aber in Geisenheim, das war schon Thema, aber das war jetzt nicht irgendwie riesig.
Und als du nach Geisenheim bist, hast du ja schon gewusst, dass du es machst? Oder machst du das erst mal?
Ja,
schon mal? Warst du klar?
Ja, ja. Okay. Also ich wusste schon, also als ich die Ausbildung gemacht habe, wusste ich auf jeden Fall, dass ich nach Geisenheim gehe. Und ich wusste auch, dass ich die Ausbildung mache, schon relativ früh, denke ich. Also ich
habe das
als Kind immer gut gefunden. Ich glaube, bei mir war es eher der Bezug zum Betrieb erstmal. Und es war ja auch relativ früh klar, dass meine Schwester erstmal einen anderen Weg geht. Also sie wollte ja quasi als Kind schon Hotelfachfrau machen. Und sie gesagt, ich werde Hotelfachfrau. Das wäre eigentlich eher untypisch.
Ja. Das ist lustig.
Von dem her war ja klar, entweder ich oder keiner. Aber ich habe es jetzt nicht irgendwie als Druck gesehen, sondern es gab für mich irgendwie wenig Alternative einfach. Ich habe einfach nie natürlich mal über was anderes nachgedacht, aber am Ende bin ich einfach immer wieder darauf zurückgekommen.
Und dann saß immer schon auf dem Stapler bei der Traubahnahme.
Ja. Richtig, sehr gut. Kleine.
Das hat mich geprägt, ja.
Jetzt müssen wir aber eigentlich erst noch mal, bevor wir zum Pinot, also kannst du schon eingießen, aber wir müssen noch mal was sagen hier zu dieser tollen Aulerde.
Das ist ein wunderbarer Wein.
Oh, finde ich auch.
Den habe ich ja im Prinzip einfach nur mitgebracht, damit der Redefluss nicht gestoppt wird. Da brauchen wir darüber
gar nicht. Hat auch seinen Zweck erfüllt.
Gar nicht viele Worte verwende. Trinkreif, jetzt wunderbar in einer schönen Phase und damit ist auch gut.
Da könnte man sagen, es gibt Weine, da braucht es nicht so viele Worte.
Manchmal muss man auch viel erklären.
Bei der Kunst ist ja manchmal auch so, je mehr darüber reden muss, dass die Leute es verstehen, desto mehr denkt man darüber nach, ob das nicht ein bisschen einfacher geht. Ja? Also ich kann das den Wein sehr überzeugen.
So, ich komme mal zur Schnellfragerunde, um die mal hier euch ein bisschen aufzumischen.
Schlossberg 19 übrigens.
Ach so, entschuldige, sagen wir erstmal genau.
Schlossberg 19, Spätburgunder. Mhm. Also der Schlossberg ist halt das Ding eigentlich, oder?
Ja, also sagen wir mal, wenn du jetzt in Ihringer fragst, würde er sagen, das ist auf Augenhöhe mit Winterberg.
Aber der Schlossberg hat schon seinen ganz eigenen Typ.
Viel Potenzial.
Und steht schon auch immer sehr schön da, wenn man alle GGs so nebeneinander probiert, dann sticht er schon auch immer heraus.
Mhm. Immer, ja.
Schlossberg, Winglerberg, also ich meine, Winglerberg ist ja auch sehr bekannt als Lage, oder? Über Deutschland hinaus.
Ja, ich meine, allein der Name Schlossberg.
Ja.
Das ist halt, das suggeriert dir halt.
Schloss halt.
Gibt halt auch viele Schlossberge, ne? In Deutschland.
Stimmt. Ist das überhaupt so, wenn ich das mal fragen darf? Habt ihr es ein bisschen schwerer jetzt aus Baden, wenn ihr Burgunder macht, als jetzt Weingüter, die sich mehr auf Riesling fokussieren, jetzt international? Weil ihr ja dann eigentlich gleich gegen das Burgund so anstinken müsst?
Ich glaube, früher war das auf jeden Fall so. Ich glaube auch schon, dass Rieslingbetriebe es immer noch einfacher haben, weil Deutschland einfach für Riesling steht.
Mhm.
Aber in den letzten Jahren hat sich schon viel getan. Auch gerade was Spätburgunder angeht. Es ist halt auch einfach, ich meine, wir sind ja relativ nah am Burgund. Und ich finde, es passiert extrem viel in Deutschland, gerade was Spätburgunder angeht. Deutschland hat extrem aufgeholt, angezogen und die Burgunder im Burgund nehmen halt auch Preise ab, die sich halt auch nicht unbedingt jeder überall immer leisten kann. Und gerade im Ausland ist es ja nochmal eine Schippe höher dann. Und von dem her merkt man da schon eine Bewegung, dass die Leute einfach suchen, was es noch gibt.
Also deutscher Pinot ist im Export im Moment ein echtes Thema. Warum? Feinheit, Frucht auf Frucht, Kühle im Wachstum, Balance und natürlich, wenn die Lage passt, auch natürlich die Länge. Und das ist, so wie die Becky sagt, natürlich, das entwickelt sich zu einer Alternative. Jetzt wird Pinot in der ganzen Welt erzeugt, aber wir sind jetzt halt einer von den Standorten, der es noch mit am klassischsten kann, ne? weil viele andere Standorte heute halt dann auch klimatisch dann nochmal ihre Entwicklung genommen haben. Und der andere Punkt in Weiß ist, glaube ich, Chardonnay auch so ein Thema, wo es erstmal schwierig ist, weil natürlich der Chardonnay überall wächst, aber auch da die klassische Vorstellung von dem, was Chardonnay ist, wenn das wird in Baden mit Sicherheit einfacher zu machen sein in den nächsten 20 Jahren als in vielen anderen Regionen der Welt. Das muss man einfach mal dann auch so sehen.
Ja, aber die Frage eben wegen Riesling vorhin, ich meine, der hat halt jetzt diesen Nimbus und diesen Ruf weltweit. Und die Riesling-Winzer waren natürlich auch schon länger unterwegs, massiv. Mhm. Also vielleicht jetzt rein hier sind noch nicht einmal so, aber die Moselaner, die sind doch traditionell, waren die dauernd.
In der Welt zu Hause.
In der Welt zu Hause.
Und sind sie auch immer noch.
Und sind sie auch immer noch. Und ich sage es mal, Riesling, da brauchst du auch einen internationalen Markt, glaube ich. Weil ich glaube, das kriegst du in Deutschland
nicht alles vermarktet. Das ist ein guter Punkt, weil am Ende Riesling ist schon was sehr Spezielles. Mhm. Burgunder. Das ist einfach die Essenskombinationsthematik, die Verständlichkeit vom Mundgefühl her. Und Riesling kann Spezialthema sein, jetzt egal, jetzt kommt natürlich schon an, wo du herkommst, welchen Stil du verfolgst, aber Riesling ist eine Rebsorte, die irgendwie einfach noch ein bisschen mehr in der Nische stattfindet. Und deshalb brauchst du auch vielleicht ein größeres Spektrum, um das dann eben an die Liebhaber dieser Sorte zu bringen. Deutsches Spezialthema, dafür sind wir bekannt, keine Frage.
Das kann es auch keiner besser.
Zumindest machen wir es ganz gut, ja.
Es kann es keiner besser. Ne? Natürlich gibt es tolle Rieslinge im Elsass, in der Wachau. Ne? Aber sie sind nicht besser als die guten deutschen Rieslinge. Und das muss man einfach mal so sehen. Und bei den Burgundern, da waren wir sicherlich im Inland, haben wir sehr große Erfolge relativ früh gehabt, haben es dann hier verkauft. Aber die ganz große Klasse ist ja dann auch noch einmal in den letzten 15 Jahren entstanden. Also würde ich sagen, da war nochmal ein deutlicher Schub mit wirklich guten Weinen. Und ich glaube, dass man noch nie so viele gute Spätburgunder hat in Deutschland wie jetzt gerade im Moment. Also ich meine, gerade jeden Tag kommt wieder einer dazu, wo du dann sagst, boah, was gehört, ganz tolle Weine. Und das wird natürlich schon auch jetzt wahrgenommen. Und dann waren wir ja lang auch ein bisschen um die Akzeptanz gerungen im eigenen Land. Ne? Da war ja immer, für deutsche Rotwein ist aber nicht schlecht. Weißt? Also das ist ja so, wo du dann ja schon manchmal überlegt hast, ob du dem jetzt eine runterhaust.
Oder
ob
man so macht wie der Egon Müller und
weggeschaut.
Das würde ich, im Ansatz würde ich es gerne mal machen,
das aber du könntest nicht. Ich würde sagen, komm, jetzt kriegst du halt doch was.
Ich hab da noch ein Bier und jede bei.
Da trinken wir drauf, oder? Hey, zum Wohl.
Aber ein Schlusspferd von Amtsnachern. Ich werde übrigens auch mit dem Pferd Willi bewirtschaftet.
Ja, guck mal da. Das ist aber steiler, oder?
Wahrscheinlich mal extra drauf. Damit das schwitzt dann schon.
Der Willi, der schwitzt ganz gut bei euch. Naja. Der hat schon massives Tier, ne? Muss man schon mal was sagen. So ein Kaltblüter ist schon...
Ist schon groß,
ja, ein großes ist Tier.
Sag mal was zu dem Wein.
Das ist im ersten Moment eine intensive, hochreife Fruchtaromatik. Viel, also vom Kirschigen ins Johannisbeere gehende. Man merkt mit jedem Moment im Glas, fängt sich das, am Anfang war es noch sehr, sehr verschlossen, glaube ich, okay, das ist blutjung, aber im großen Glas kann ich das schon als junge Pinot, das ist übrigens beim Pinot ähnlich wie beim Riesling und beim Chardonnay, das darfst du jung trinken und entwickeln, ja? Das ist nicht so, dass es da ein Trinkverbot gibt, weil junge Pinot hat halt einfach mit seiner Fruchtaromatik, jetzt wie jetzt gerade hier auch diese schwarze Johannisbeeren, die da irgendwie so mit rauskommen, das ist was brutal lecker. Der Wein hat halt auch dieses Mundwässern, der zieht da hinten und du hast einfach Lust auf den nächsten Schluck. Es hat eine sehr durchgängige, feine Säure, die den Wein trägt, von vorne bis hinten. Das ist also kein Wein, der irgendwie über seine Gerbstofftextur oder so dir irgendwie was sagen will, sondern das ist ein Wein der Finesse über Frucht, über eine sehr feine, klare Säure und eben dann auch die Länge am Gaumen durch gutes Terroir einfach seinen Weg zeigt. Und wir sind im Jahr, Moment, das war schon hier, wir sind im Jahr 2019, also es ist Anfang der Entwicklung, und aber jetzt schon wunderschön zu trinken. Also es wäre für mich jetzt ein Wein, wo ich sage, mit Abendessen, IBIA, wäre ich sofort dabei, gar kein Thema.
Und ich finde, ich habe das jetzt in letzter Zeit oft gehört, dass große Weine immer so kompliziert sind. Natürlich, mein Gaumen hat was damit zu tun. Ich schmecke da viel, aber das ist ja toll. Aber er ist eben in keinster Weise kompliziert, sondern der macht Spaß. Der macht einfach Spaß zu trinken. Ich finde das ein richtig toller, intensiver. Da hast du so lang was im Mund. Kannst den ganzen Abend mit beschäftigen, ohne dass es dir kompliziert wird, finde ich. Kompliment.
Kompliziert ist ja oft was man einfach noch nicht kennt.
Meinst du, ist das so?
Ja, also ich mache ja auch viele Weinproben. Ne? Und dann hast du ja jedes Mal, dann kennen die Leute aus dem Urlaub raus halt, sag jetzt mal, südeuropäische Rotweine. Und dann wird da aus der Erinnerung wird glorifiziert. Aber den Zauber, den Pinot hat, das kriegst du eigentlich nur beim Pinot noch an. Mm.
Das ist schon ein großer Stoff.
So, jetzt Schnellfragerunde, zack. Rebecca, was kann dein Vater Joachim gar nicht?
Organisieren.
Wofür bewunderst du ihn?
Für seine weltoffene Ansicht.
Und Joachim, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Bordeaux.
Vielleicht mal an euch alle, was bedeutet das, wenn der Name auf der Flasche steht?
Welcher Name?
Der eigene? Philipp?
Jo, das ist schon was Persönliches.
Also wenn ich im Restaurant sitze und es trinkt einer einen Wein von mir, dann werde ich schon ganz nervös.
Dann sagt er immer, schau mal, der trinkt Grauburgunder öfter noch.
Was ist dein Lebenselixier, Joachim? Was treibt dich an?
Die Freude an meinem Beruf eigentlich. Macht mir wirklich viel Spaß. Und dann natürlich noch mit Leuten über Fußball reden. Macht mir auch großen Spaß. Ich gehe auch gerne essen und trinken, wenn ich ehrlich bin.
Also das gehört in Baden einfach dazu. Ja, genau. Welches Fußballspiel würdest du gerne mal mit Joachim sehen, gemeinsam?
Mit Joachim würde ich gerne mal ein Champions-League-Finale gucken. Samt Kulinarik drumherum.
Mit Bayern. Und vielleicht der SC. Wenn sie abends.
Lass es uns realistisch lassen.
Also gut. Da gibt es zwei Lieblingsspiele. Einmal Mainz gegen Freiburg. Und dann guckt man miteinander Champions League, Bayern gegen Real Madrid.
So ist es, ja, gut.
Läuft bei euch, merke ich schon.
Du, es gibt verschiedene andere Gegner noch.
Du hast ja einen Teil deiner Ausbildung in Frankreich gemacht. Was können wir von den Franzosen lernen?
Gelassenheit, finde ich. Also die sind irgendwie viel entspannter. Also der Tag ging um 8 los und war spätestens 19 Uhr. War es erledigt, obwohl die ja eigentlich so eine hohe Flächenleistung eigentlich am Tag machen, aber sie sind irgendwie viel entspannter, finde ich.
Okay.
Und dieses ganze Lebensgefühl ist viel wichtiger. Also, dass man dann halt mal um 10 hinsitzt und eine Flasche Wein trinkt, das war jetzt für mich auch neu, aber man hat sich relativ schnell
dran gewöhnt. Morgens oder abends?
Morgens. Hat sich relativ schnell dran gewöhnt.
Abends wieder.
Ja, und gut, abends wieder natürlich. Ist ein Glas halb leer oder halb voll?
Immer halb voll.
Sehr gut. Was ist denn der Restaurant-Tipp am Kaiserstuhl?
Schwarzer Adler.
Also ich erzähle dir mal ganz kurz zwischen deiner Schnellfragerunde. Ich war mal beim SC zum Fußball schauen und danach sind wir beide dann noch Kleinigkeit essen gegangen, obwohl es eigentlich schon relativ spät war. Da waren wir mindestens noch in 3 oder 4 Restaurants, weil die
so
auch
kann
einfach
sich nicht festlegen.
Nein, die auch sagen, er wollte mir das alles noch zeigen, was es alles gibt.
Überall gehe ich gerne hin.
Er geht halt wahnsinnig gerne essen.
Ich gehe wahnsinnig gerne essen.
Ja gut, aber bei euch gibt es ja auch so viele geile Sachen.
Das ist ja das Problem. Ne? Ja. Überall gleichzeitig.
Ja.
Und dann also außerhalb vom Kaiserschuh gibt es ja auch noch mal gute. Ja. Manchmal gehe ich ja mit meiner Frau ins Elsass jetzt mittlerweile essen, weil uns da niemand kennt. Das ist auch mal schön. Wunderbar.
Das da vom Kaffee.
Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern natürlich gehe ich überall gern hin. Aber manchmal will ich auch einfach mal inkognito.
Wir verleihen auch Perücken, wenn ihr braucht.
Und Bart.
Kritik ist?
Hilfreich und tut manchmal weh.
So, ja, haben wir jetzt ans Eingemachte. Was kann Rebecca nicht so gut und was ist ihre Stärke?
Also ihre Stärke ist, dass sie unglaublich strukturiert ist. Kaiserschüler sagt, sie hat einen Plan im Sack, sie weiß genau, was sie will. Sie hat es relativ früh schon gewusst. Was kann sie nicht so gut? Würde ich sagen, das lernt sie alles noch. Was sie nicht so gut kann.
Ich finde, da stoßen wir mal drauf an, wie lieb. Ich schon was sagen. Rebecca, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Fliegen.
Ach, schön. Ja. Und du, Joachim?
Wenn ich Superkräfte haben könnte, dann würde ich noch mal gern mit Philipp ein Fußballspiel bestreiten. Bei voller Kondition und alles.
Wir haben mal zusammen gespielt.
Echt? Ja.
2005 wurde ja die Deutsche Mannschaft gegründet. Und da war der Joachim noch im Einsatz. Mittelfeld. Also ja, Joachim hat ihn ja gesagt, die Regenwürmer hätten sich beschwert auf der Stelle, wo er gespielt hätte.
Weil er da die ganze Zeit gestanden vom Tierschutzverein.
Joachim, was ist dein geheimes Talent?
Ich glaube, ich habe ein gutes Langzeitgedächtnis.
Oh, so ein Elefant, der sich an alles erinnert.
Ja. An jeden auf jeden Fall. Er hat ein sehr gutes Personengedächtnis. Er erinnert sich wirklich.
Das ist kein geheimes Talent, das ist bei mir auch so.
Ja, er erinnert sich. Ich habe auch oft schon Personen, die gesagt haben, also ich war jetzt total überrascht, gerade eben habe ich deinen Vater gesehen, den habe ich einmal getroffen und er erinnert sich noch mit Name, Herkunft, wo die Eltern herkommen.
Ich habe ja von meinem Vater gehabt, der Kunde. Ist krass. Aber ich weiß dafür nie, wo mein Schlüsselbund liegt.
Jetzt ein anderes Thema. Ich sag, wann hast du eigentlich diesen eigenen Cockets hier? Da ich bin
wunderbar abgelenkt.
Deeply impressed heute, oder?
Philipp hat wunderbar.
Hat mir meinen Mann zum Geburtstag geschenkt dieses Jahr.
Ich bin beeindruckt.
Ja, so
ist Lagnon.
Muss ein toller Mann sein, oder?
Mit Namensprägung, ja. Das ist schon.
Das ist ein Hammermann. Joachim, erklär doch mal bitte folgenden Satz. Die Schematik ist der Feind des guten Weines.
Das stammt von mir, das habe ich mal gesagt, weil ich einfach der Meinung bin, dass jedes Jahr bringt neue Herausforderungen. Jedes Jahr ist anders, auch wenn ich jetzt den Fünfer ins Phrasenschwein stecken müsste. Und jedes Jahr erfordert eigentlich wieder eine neue intensive Beschäftigung mit dem Jahrgang. Mhm. Und also ich würde nie einen Wein jetzt jedes Jahr gleich ausbauen wollen. Weil einfach die Jahrgangsunterschiede sehr groß sind, dass man halt immer wieder sich einstellen muss, um dann eben das Beste aus der Traube rauszukitzeln beim späteren Wein. Ich weiß noch, uns wollte mal einer so ein Temperatursteuergerät verkaufen. Ne? Dann hat er gesagt, wenn du jetzt einmal die Gärkurve hast und die war so und so, da kannst du den Wein immer so machen. Und das geht halt nicht. Nee, jedes Jahr ist es anders. Klar. Und die Natur ist ja auch nicht so großzügig, dass sie uns jetzt immer die gleichen Parameter schenkt.
Mhm. Gott sei Dank.
Man kann es nicht planen, auf Deutsch gesagt.
Philipp, der Joachim hat gesagt, durch Holz wird Großes größer, aber Kleines kleiner. Kannst du das erklären?
Ja, ein kleines Weinchen wird vom Holz erschlagen werden und wird letztendlich dann Holzsaft sein. Und ein großer Wein, der damit umgehen kann, dieses Plus zu bekommen, kann dadurch auf die nächste Stufe gehoben werden.
Wenn ich noch dazu sagen darf, das Zitat stammt auch nicht von mir selber. Das stammt ursprünglich von Angelo Gaia. Der hat es mal gesagt.
Was fasziniert dich an Hegerswein?
Die Vielfalt.
Sorry, das ist mal Steinvorlage.
Wir haben noch einen Wein, oder? Wollen wir den
mal? Ja, den können wir gerne mal machen.
Genau.
Wir bleiben beim Pinot und kündigen damit quasi unseren nächsten Gast an. Wir haben vom Weingut Rudolf Fürst den Hunsrück Spätburgunder aus 2015. Mhm. Ich habe eine Sechserkiste von dem Wein im Keller gelagert gehabt und als ich die Flasche vorhin gegriffen habe, war ich etwas entsetzt, dass in der Sechserkiste nur noch 3 drin waren. Ich dachte die ganze Zeit, die wäre voll. Aber da war wohl mein Vater dran.
Ah, direkt Schlüssel wegnehmen.
Wie alt ist dein Sohn?
Mein Sohn ist 9.
Dann war er es noch nicht.
Nee, bei mir ist es mein Vater, der unheimlich gern Pinot Noir trinkt. Und wir haben das Agreement, dass natürlich mein Keller auch meinen Eltern zusteht. Und wir haben so ein bisschen das Agreement, dass da, wo mehrere Flaschen von da sind, ist es auch kein Problem. Wenn es dann Einzelflaschen sind, sollten wir drüber reden.
Du musst da auch mal drauf einigen.
Das ist interessant hier, was da gerade passiert. Hast du deinen eigenen Keller, wo der Papa nicht dran darf? Deine
eigene Fächer. Aber mein Vater geht eigentlich nicht mehr so oft in den Keller, oder? Er lässt aussuchen.
Ah, das ist auch schön.
Jedenfalls, also 2015 Hunsrück GG. Das Weingut Fürst ist ja wohl das bedeutendste Rotweingut Frankens. platziert nicht in dem klassischen Teil der Region Richtung Würzburg, sondern eher weiter vorne Richtung Mainmündung. Und Bürgstadt hat so eine ganz eigene Szenerie und sehr eigene Böden. Und,
weil man schreibt ja schon dem Paul Fürst so ein ganz, ganz großer Verdienst an der Bekanntheit von Bürgstadt zu, ne? Und der Paul war ja mit Bernd Philippi, ich weiß nicht, ob das war ich in Geisenheim.
Die zwei waren zusammen in Geisenheim.
Zusammen, aber der Paul musste gehen dann, weil der Vater gestorben ist. Dann hat er praktisch Winzermeister gemacht und hat natürlich eine gewaltige Lebensleistung erbracht, die jetzt natürlich vom Sebastian praktisch unmerklich verändert, genauso großartig weitergeführt wird.
Der Sebastian ist, mein Eindruck, ist auch ein eher ruhiger Typ. Aber ich glaube, der ist wahnsinnig intelligent. Das ist so auch jemand, der so aus der Ruhe und mit der Überlegung kommt. Und die Weine haben auch irgendwie dieses in sich Ruhende, dieses Selbstverständnis. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass Fürst den deutschen Spätburgunder als deutschen Spätburgunder, nicht als Kopie des Burgunds oder sonst was, eigentlich zu dem gemacht hat, was seine wahre Größe heute ist. Und da ist, glaube ich, auch was dran, dass so ein Fürst-Spätburgunder, das ist eine eigene Kategorie und steht im besten Sinne für feinste Burgunder in Deutschland. Das ist was ganz Besonderes und deshalb freue ich mich auf das Gespräch, weil da werden wir, glaube ich, viel lernen.
Ja, das sind auch sehr feine Leute, finde ich. Ich glaube, wenn ich mir das nochmal aussuchen dürfte, würde ich dort meine Ausbildung ein Jahr auf jeden Fall machen. Ach, ich war auch damals dort und dann habe ich mir gedacht, oh nee, in Bürgstadt, da geht ja gar nichts. Und dann bin ich an die A, toll. An der A, ja, so gefühlt 500 Einwohner.
Ja, Oberhausen ist ja Oberhausen.
Schon, dass ich da in das Loch gehe.
Aber das ist schön, ne?
Ja, eigentlich schon, aber wenn man so 18, 19 ist, dann...
Ja, ich verstehe schon. Also mir ging es ja schon so, dass ich ein Südpfalz-Gefühl hatte, da ist ja nichts los, aber es war...
Ich frage jetzt nicht, wo du warst.
Ich war beim Siegrist gewesen in der Südpfalz.
Beim Siegrist?
Ja, ja, ich war beim Thomas Siegrist.
Thomas Siegrist war auch immer dabei bei so Brotweinproben,
ja, ja.
Den Bäcker Fritz.
Ja, also und der Thomas ist ein cooler Typ. Das ist schon. Und was mich jetzt gefreut hat, sein Enkel war jetzt bei mir in Leer.
Fand ich, echt?
Ja, fand ich ganz cool. Ach,
cool.
Ja.
Das
ist, ja, bei uns ist die Tochter von der Maike auch schon wieder angemeldet.
Ja, dauert noch ein paar Jahre, oder?
Ja. Da gebt ihr euch die Kinder hin und her, wie nett.
Ich habe noch eine gute Bemerkung eigentlich mal von Paul. Da habe ich mal gesagt, du sag mal, die Franzosen, die sind so cool, die sind so klasse mit ihrer Rotwein und unserer einer. Weißt du, wenn er gefüllt ist, dann kennst du ja nicht mehr wieder, dann bist du nervös. Wird das überhaupt was? Dann hat der Paul noch gesagt, Joachim, die wissen ganz genau, irgendwann schmeckt das Zeug sowieso. Ist nur die Frage, wann.
Musst du warten.
So ist das. Das stimmt auch.
Da trinken wir mal drauf, zum Wohl. Ich danke euch vielmals, dass ihr den Weg hier aus dem Kaiserstuhl zu uns gefunden habt. Es war total schönes Gespräch. Ihr habt euch auch so viel Zeit für mich genommen, schon vor Ort. Also danke dafür. Und dir natürlich, Philipp, wie immer, vielen lieben Dank. Und das nächste Mal freuen wir uns dann aufs Weingut Fürst, nämlich auf den Sebastian Fürst, richtig?
Genau.
Chin Chin.
Auf Sepp.
Hallo. Auf Sepp, genau. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Der hat drei Töchter.
Ich glaube, du bist der Einzige, der ihn Sepp nennt. Huh?
Zu mir immer so, Whitman the Hitman.
Whitman
oder
the Hitman.
Er probiert es dann aber so lange, bis es irgendwann mal...